Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 389. Heute sprechen wir über Stables und vor allem sprechen wir darüber, was passiert, wenn sich Fraktionen im Wrestling gegenüberstehen, den sogenannten Stable Wars. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und heute gibt Melanie Gray ihr Wochenend-Podcast-Debüt. Wunderschönen guten Tag, Melanie.
Einen wunderschönen guten Tag auch dir und natürlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
Nervös?
Ein wenig, so wie jedes Mal. Ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen, ich bin bei einer Klassenarbeit und muss jetzt gleich die richtigen Antworten geben auf Fragen, die ich noch nicht kenne.
Ach, du hast doch ein wunderbares Handout, du hast eine entsprechende Vorbereitung hier genossen. Also du warst ja auch schon ein paar Mal bei uns dabei, so ist es ja noch nicht. Also wir haben dich ja so ein bisschen im Kleinkreis noch, haben wir dich ja so ein bisschen eintrainiert hier, wie das bei uns abläuft. Bei Patreon, bei Steady, da warst du ja bei Breakout dabei, du warst bei Focus dabei und hast ja hier auch schon uns Rede und Antwort gestanden. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass du in einem Themenpodcast dabei bist. Aber ich bin sehr gespannt, was da heute von dir kommt. Aber wir beide sind natürlich nicht alleine hier. Wir haben natürlich auch noch Verstärkung dabei. Nummer 3 im Bunde ist der Michael Schäggi-Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Schäggi.
Wunderschönen guten Tag. Ihr zwei, freut mich, euch kennenzulernen.
Schäggi, wir haben gerade noch durchgezählt, wie viele Podcasts wir schon gemacht haben. Das sind sehr viele. Wir kennen uns bereits.
Ja, aber Mella hat mich zum Beispiel, wie so oft auch, übrigens auch bei Patreon und Steady, da könnt ihr mal reinhören, da war Mella, wie Olaf gesagt, schon ein paar Mal dabei, auch immer nicht begrüßt. Das muss wahrscheinlich einen Grund haben, den werde ich versuchen, heute rauszufinden.
Du wirst es niemals erfahren.
Hallo Mella, was hast du denn für eine wunderschöne Stimme?
Ja, hallo Shaggy, jetzt habe ich dich gegrüßt.
So, lieber Hörer, das war's heute schon. Olaf muss jetzt leider gehen.
Es wird hier dezent unangenehm gerade. Wunderbar.
Für dich.
Guter Start. Sehr, sehr guter
Start. Genau, guter Start. Guter Start in den Podcast. Wir sprechen heute über Stables, aber bevor wir zum Hauptthema kommen, tue ich hier erstmal noch so 2, 3, 4 kleine Hinweise in die Runde. Zunächst einmal gehen hier an der Stelle natürlich wie immer Grüße raus. Grüße nämlich an den Alex und an den Philipp. Die beiden haben sich bei Patreon bzw. bei Steady Jahresmitgliedschaften gesichert. Wie immer, vielen Dank dafür. Vielen Dank für euer Vertrauen und auch an alle da draußen, die uns unterstützen und dann eben auch auf das reichhaltige Archiv von uns zurückgreifen, auf alle neuen Inhalte. Nochmal ein großes Dankeschön für euer Vertrauen und dass ihr uns da supportet. Ein anderer Hinweis hier noch auf unsere Tippspiele. Ja, es sind inzwischen 2. Einmal für WWE, einmal für AEW. Für WWE, da geht's natürlich dann schon in der kommenden Woche los mit WWE WrestleMania Backlash. Das findet ihr unter kicktipp.de/headlockrunde und das AEW-Tippspiel findet ihr unter kicktipp.de/headlockAEW. So, also auch da Dankeschön an die lieben Hörer, die uns da unterstützen und mir da vor allem einiges an Arbeit abgenommen haben. Und trotzdem möchten wir euch allen natürlich so ein wunderbares Tippspiel hier bieten. Und wir werden da auch dann nach einem Jahr, nach einer Saison, werden wir dann auch die Sieger entsprechend küren. Und da wird es dann auch entsprechende Preise für geben. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt das Thema Stable Wars haben, weil diese Woche gab es natürlich das große Blood and Guts Match zwischen Pinnacle auf der einen Seite und dem Inner Circle auf der anderen Seite bei AEW Dynamite. Und das besprechen wir auch im Match of the Week. Und wir haben uns gedacht, das passt so thematisch ganz gut zusammen, dass wir dann da auch drüber sprechen, weil wir hatten schon einmal einen Podcast über Stables, über die Bedeutung von Stables, aber wir haben noch nie so wirklich drüber gesprochen, wie das denn eigentlich ist, dass quasi Stables gegeneinander fäden. Und das ist ja auch was durchaus Besonderes, weil so oft gibt's das eigentlich gar nicht. Shaggy, woran denkst du denn, wenn ich sage Stable Wars? Was ist so das erste Match oder die erste Geschichte, die dir da in den Kopf kommt?
Ich denke dann tatsächlich gar nicht so weit zurück, wobei, wenn ich auf das Datum schaue, ist es doch schon etwas länger her. Und gerade so die Explosion oder Implodierung innerhalb der NWO, in die normale NWO oder die Hollywood NWO gegen das Wolfpack, das ist so das, woran ich denke, Seite oder natürlich eine Stable-Geschichte, an die du sicherlich heute auch noch erinnern wirst. Das war die Sache der Los Boricuas, Disciples of Apocalypse, damals Nation of Domination. Diese Zeit, das waren so die ersten Berührungspunkte für mich im Wrestling mit Stables.
Genau, die Gang Wars waren das damals. So hat das WWF bzw. WWE getauft. Mella, wie sieht's bei dir aus? Stable Wars, woran denkst du da zurück?
Also bei Stables an sich muss ich natürlich sofort an die Hart Foundation denken. Damit hatte ich so meine ersten Berührungspunkte mit Stables. Das ist so die früheste Erinnerung an Stables an sich. Mit Bret Hart, Owen Hart, Jim the Anvil Neidhart, dem British Bulldog, Brian Pillman. Und dementsprechend dann auch im Krieg, im ewigen Krieg quasi gegen Shawn Michaels und Konsorten. Das waren so meine frühesten Erinnerungen, was Stable Wars angeht.
Genau, da gibt's halt, wenn wir auch ein bisschen drüber sprechen, wir gehen auch noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Aber gerade die Attitude Era, muss man sagen, war so die Zeit, wo natürlich bei der WWF die Stables wirklich einen großen Ton angegeben haben, muss man hier ganz klar so sagen. Das war eine Attraktion. Parallel dann eben auch zu den großen Namen im Singles-Bereich hat man dann auch sehr oft um diese Einzelwrestler dann auch eine Gruppierung drumherum gebaut. Da werden wir heute auch drüber sprechen, ob das heutzutage zum Beispiel auch noch so gibt und ob das vielleicht hier und da auch ein bisschen zu viel ist. Stichwort AEW, wo ja auch gefühlt jeder in einer Gruppierung drin ist. Aber wir können ja noch mal hier ganz, ganz von vorne anfangen. Mella, kannst du dir vorstellen, warum gerade Gruppierungen im Wrestling so populär sind? Was macht das gerade für Fans so besonders? Weil ich habe bis jetzt noch keinen Wrestling-Fan angetroffen, der gesagt hat, nee, also Stables, die mag ich überhaupt nicht. Die ganzen Catcher, die sollen mal schön für sich allein bleiben.
Es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, also sowohl dem Promoter als auch dem Fan, weil man natürlich die Gruppe an sich gegen eine andere Gruppe fäden lassen kann. Man kann aber auch natürlich die einzelnen Mitglieder noch, den einzelnen Mitgliedern noch ihre eigene Story geben. Und dementsprechend kann sich das in ganz viele Richtungen entwickeln und die Story kann sich ganz weit verästeln bei zwei sich gegenüberstehenden Gruppierungen. Und ich denke, dass das sowohl für den Fan als auch eben dem Promoter viele Möglichkeiten gibt, da Stories zu spinnen, die dann letzten Endes in einem großen Finale enden. Ich muss da so ein bisschen an die Marvel-Filme denken. Also man hatte die einzelnen Filme, die dann eben in Endgame münden. Und dementsprechend, ja, kann man da zum Schluss nochmal ein großes Feuerwerk anzünden, was für den Fan natürlich schön anzuschauen ist und sehr spannend sein kann.
Ja, und vor allem, wenn du schon hier die Marvel-Filme ansprichst, da habe ich tatsächlich auch bei der Recherche so ein bisschen dran gedacht. Da haben wir ja auch so verschiedene Möglichkeiten gesehen. Da gab es den Civil War dazwischen, dann gab es die Zusammenkunft hinterher wieder und die Konfrontation gegen einen noch größeren Feind irgendwo. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Shaggy, wie ist es bei dir? Was glaubst du, was macht Stables gerade für Fans so interessant? Oder ist es einfach cool, wenn du zwei Gruppierungen hast, die sich miteinander kloppen?
Ja, du hast auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten, so wie Mella das schon gesagt hat. Ich bin großer Fan von Stable Wars und generell von Stables im Allgemeinen und auch in Filmen, wie ihr es gesagt habt, nicht nur im Wrestling-Business, auch ich weiß noch, dass ich ganz früh als ganz kleiner Steppke, das Wort habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, aber in dem Fall passt es. Ich glaube, das war eine Aufführung der West Side Story. Da gibt's ja auch diese verschiedenen, die sind in dem Fall ja auch Gangs, die gegeneinander antreten, die Chats und die Sharks. Und die hatten ein Stepptanzduell. Ich glaube, es war ein Stepptanzduell. Und das fand ich einfach damals schon so fantastisch. Und dann auch später in der Literatur, also wenn es irgendwelche Gruppierungen gab, die mit anderen Gruppierungen in irgendeiner Art und Weise in der Fehde waren, das fand ich immer geil und Wrestling ganz besonders. Also einfach, weil du hast, zum einen kannst du viel mehr Geschichten erzählen, wenn du eine Gruppe hast, die gegen eine andere Gruppe gestellt ist. Und oft beim Wrestling war es ja so, dass man eine Heel-Fraktion hatte und die es dann irgendwie auf dem Babyface abgesehen haben und der sich dann aber auch nochmal verbündet hat und sich noch Leute geholt hat und mit denen er dann zusammen in den Krieg gezogen ist. Denn man bezeichnet es tatsächlich auch irgendwie als Krieg, wenn du mehrere Leute hast, weil ein Kampf einer gegen einer ist noch kein Krieg, aber sobald du eine Gruppe hast, ist es ein Krieg. Es wirkt größer, es wirkt bigger und gehört einfach zum Wrestling dazu.
Ja, das ist Wrestling-Jargon irgendwie. Was ist ein Krieg? Was ist eine Schlacht? Was ist einfach nur ein Kampf? Das ist alles sehr schwierig auszudrücken, aber die offizielle Bezeichnung für diesen Kampf der Fraktionen ist ja der Stable War. Und natürlich werden wir heute viel in die Vergangenheit reisen und dieses Konzept, diese Storyline im Wrestling genauer beleuchten und da so ein bisschen die Historie aufdröseln. Aber wir brauchen gar nicht so weit zurückzuschauen. Also wenn wir jetzt in die jüngere Vergangenheit zu All Elite Wrestling rüberschauen, nicht nur Pinnacle gegen Inner Circle, auch The Elite gegen Inner Circle, Stadium Stampede und Co. war ja auch so eine Geschichte, die man da aufgebaut hat. Und da stehen die Stables ganz eindeutig im Mittelpunkt. Und ja, darüber werden wir heute sprechen. Und ja, du hast es gerade richtig gesagt. Also oftmals ist es ja dann wirklich so, dass alles eigentlich mit einer Heel-Gruppierung anfängt. Und diese Heel-Gruppierung, die zieht die Macht an sich. Das haben wir bei die Generation X zum Beispiel gesehen, das haben wir bei Evolution gesehen, das haben wir auch, wenn wir weiter zurückgehen, bei den Four Horsemen gesehen, bei der NWO, Undisputed Era. Oftmals ist es dann auch so, dass diese Gruppierungen dann nicht nur die Macht an sich ziehen und die Shows kontrollieren oder versuchen zu übernehmen, sondern dass sie auch die Titel für sich einnehmen. Das hatten wir zuletzt beispielsweise auch beim Hurt Business so ein bisschen zumindest. Da war der Midcard-Title noch nicht da, aber zumindest die Tag-Team-Titles und der WWE-Championship waren da, was aus dem Hurt Business geworden ist. Ach, da sprechen wir nachher noch drüber, glaube ich. Das ist auch ein ganz trauriges Kapitel. Aber grundsätzlich ist immer erstmal recht gut davon auszugehen, dass erstmal ein Heel-Stable da ist und da wird dann eben möglicherweise der Kopf oder der populärste Babyface gegengesetzt, also der Star der Company. Und Mella, das ist ja auch so ein bisschen was jetzt so in deine Richtung geht. Ich weiß, du warst ja früher auch in Gruppierungen zugegen. Du bist ja als aktive Wrestlerin da auch durchaus in solchen Storylines gewesen. Kannst du es mal so ein bisschen mitnehmen, wie sowas entsteht? Wie entstehen Gruppierungen eigentlich? Kommt dann der Promoter irgendwann an und sagt, übrigens, Mella, du bist jetzt plötzlich hier mit Kollegen XY an der Seite und dann gucken wir mal, was daraus wird.
Also bei mir war es ja damals die Entourage rund um Carsten Beck. Als ich dazugestoßen bin, waren noch Jörn Simmons und Reich und Schön, also Marius van Beethoven und Kevin Rhodes da mit dabei. Und ich bin eher aus der Not heraus dazu gestoßen, muss ich leider sagen, weil das wieder eine Phase in der WXW war, wo Frauen rar waren und man mit mir nicht wirklich Pläne hatte. Und da kam man dann auf die Idee, ja, dann lassen wir die Mella doch mal die Freundin von XY werden. Und so bin ich dann dazu gestoßen, eben als Interest of Love, wie man es so schön nennt, von Kevin Roadster und wurde dann damit dazugesteckt. Und grundsätzlich war es da ja so in dem Falle, dass man einen jungen, noch ein bisschen grünen Jörn Simmons hatte, den man eben auf diese Weise, ich sag mal, ins Business ein bisschen einführen wollte, den man dem Publikum präsentieren wollte. Und das ist immer eine recht sichere Möglichkeit, das eben zu tun, indem man ihm einen oder mehrere erfahrene Wrestler an die Seite stellt, um zum einen ihm, ne, dem Publikum zu präsentieren, um ihn vorzustellen, um ihn bekannt zu machen. Und zum anderen hat man da auch sehr oft eben die Möglichkeit, in Tag-Matches oder Multi-Man-Matches denjenigen langsam heranzuführen, bis er dann eben sehr wahrscheinlich als Singles-Wrestler weiterziehen wird. Und so war das ja auch ein bisschen bei mir damals, eben gerade mit Jörn Simmons. Und so ist das auch recht oft. Also ich habe immer dann direkt die Evolution im Kopf, wo Randy Orton eben und auch Batista die beiden recht frischen Gesichter waren. Und so ist das häufig. Also ja, der Promoter tritt dann eben an einen heran, sagt, wir haben folgende Idee, wir würden dich gern zu XY stecken und haben da folgende Story-Idee. Und bei uns war eben auch das Gute damals, dass wir zwar als Gruppe eine Gesamtstory hatten, also wir waren ja eigentlich alle Befürworter von Carsten und sollten ihn schützen und dafür sorgen, dass er Champion bleibt oder Champion wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob er dann damals schon Champion war, als ich dazu gestoßen bin.
Ich glaube, der war schon Champion.
Ich glaube auch, ne? Und wir hatten aber alle auch noch unser eigenes Süppchen zu kochen. Gerade als dann Marius eben Kevin hintergangen hat und so weiter und so fort. Und was uns auch damals sehr, sehr gut getan hat, war, dass wir sehr viel Zeit für diese gesamte Story hatten, bis dann auch Ewan gegen Carsten geturnt ist. Also ich glaube, das ging anderthalb Jahre insgesamt. Und das finde ich persönlich dann auch wichtig. Also wenn man ein Stable hat, dem dann auch wirklich genug Zeit zu geben, sich zu entwickeln, bis dann die einzelnen Mitglieder bereit sind, ja, weiterzuziehen.
Ja, ich musste gerade deswegen so ein bisschen schmunzeln, weil dieses Thema Zeit, Shaggy, das hat ja genau das Hurt-Business zuletzt beispielsweise gar nicht bekommen. Da hat man dann den einen Star gepusht, Bobby Lashley war an der Spitze, und dann hat man gedacht, ne, ach komm, hier, das brauchen wir nicht mehr, oder?
Na, das stimmt nicht ganz. Also man hat, das Ende natürlich schon, also man hat denen schon ein bisschen Zeit gegeben, sie aufzubauen. Und auch gerade um Lashley hat man ja auch, den hat man wirklich über Monate lang gut aufgebaut. Man hat auch innerhalb dieses Stables Geschichten erzählt. Und aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht verstehen kann, weil ich fand, das Hurt Business war wirklich ein tragender Eckpfeiler von Monday Night Raw. Und die waren einfach auch cool, das war ein cooles Stable, hat man die dann irgendwie aus dem Nichts heraus getrennt, um vielleicht WrestleMania nochmal eine neue Würze zu geben. Das hat man nicht gut gemacht, am Anfang hat man da Zeit gelassen, am Ende konnte es nicht schnell genug vorbei sein. Also ich habe das nicht nachvollziehen können.
Ich auch nicht, aber Retribution ist ja die nächste Geschichte, die irgendwie zuletzt nicht richtig gefunzt hat, was so Stables angeht. Also warum lachst du jetzt, Mella?
Ja, also das Retribution, ich fand das von Anfang an einfach nur lächerlich und sinnlos. Und für mich war irgendwie von Anfang an klar, dass das unfassbar in die Hose gehen wird. Und letzten Endes kann man ja jetzt auch sagen, ja, ist es.
Aber ist tatsächlich in die Hose. Aber Olaf, du hast mich nicht nach meiner Stable-Erfahrung gefragt. Da kann ich ganz kurz auch noch mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Kommt das wie eine Geschichte vom Cyborg oder Cage-Match oder so, aus einem Fantasy-Stable?
Nein, viel cooler. Ich war als Kind in so einer Freundesgruppe. Und wir haben dann immer uns mal jede Woche getroffen und bei dem Stefan zu Hause und waren dann bei ihm im Garten oder da in der Nachbarschaft und haben gespielt. Da war so ein Wasserbrunnen, wo wir immer gespielt haben in der Nähe. Und der hatte uns allen mal eine Mütze geschenkt, ja, nämlich so was Werbegeschenk, da stand drauf Rowdy. Keine Ahnung, wer das hier hatte. Und wir hier unsere Stable, würde ich es jetzt heute nennen, hieß dann die Rowdies. Und dann wollten wir tatsächlich wieder zu unserem Brunnen an dem einen Tag. Da stand da eine Gruppe von Jungs in unserem Alter und die hatten alle eine Mütze von der Spedition Zufall. Das ist für mich die erste Berührung mit Stable Wars.
Das ist fantastisch.
Team Rowdy gegen Team Zufall?
Ja, Team Rowdy gegen Team Zufall. Leider wurde die Geschichte nicht weiter erzählt, aber die hatte sehr viel Potenzial.
Gab es da auch Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppierung?
Die gab es auf jeden Fall auch. Wie aus jeder Gruppierung entsteht am Ende ein Star. Ich bin noch da. Ich weiß gar nicht, was die anderen alle machen.
Mella, du wolltest noch was sagen.
Ich hätte Geld dafür bezahlt, euch dann im Wargames-Match zu sehen. Das wäre bestimmt großartig gewesen. Und der Brunnen mittendrin, zwischen den Ringen, nochmal als extra Trennfläche.
Statt der Wurf. Liebe Hörer, merkt euch das. Man hat auf jeden Fall, ihr habt jetzt Mella ein bisschen besser kennengelernt. Mella zahlt Geld dafür, wenn Kinder gegeneinander kämpfen. In einem Käfig.
Wunderbar. Zurück zum Ernst der Lage. Mella hat es gerade eben schon angedeutet. Also sehr oft werden gerade auch Stable Wars oder auch Stables natürlich dafür benutzt, um neue Talents overzubringen. Das haben wir bei Evolution hat sie gerade angesprochen, beispielsweise gesehen. Wir haben es natürlich auch bei der New World Order gesehen, in einer gewissen Art und Weise, wo man ja im späteren Verlauf gerade auch die Sting-Storyline verwendet hat, um da wirklich noch Sting auf eine größere Ebene zu bringen. Ich denke, auch die Generation X hat jemanden wie Triple H extrem geholfen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann schon die Möglichkeiten, das aufzubauen. Und das kann man eben dann auch innerhalb von Stable Wars machen. Und diese Vielseitigkeit, diese Möglichkeiten des Storytellings, da wollen wir heute auch ein bisschen drauf eingehen. Aber wir wollen natürlich an der Stelle erstmal so ein bisschen hier in den Geschichtsbüchern wühlen und so ein bisschen, ja, legendäre und auch legendär schlechte Stable Wars, also Kämpfe zwischen Gruppierungen, hier aufdröseln. Und Shaggy, die alten Zeiten, das ist ja was für die alten Männer hier in der Runde und das sind dann eher wir beiden. Und was fallen denn dir hier die, an so alten Stories ein, zwischen Stables, weil ich habe es gerade schon angesprochen, die Horsemen ist da ein Name, der da aufkommt, die WCW mit der New World Order ist eine Geschichte, von mir aus auch die Freebirds und wie sie nicht alle heißen. Was fällt dir da ein?
Ja, ich muss auch vor allem an ich glaube, es war was, Wrestle War 92, das war damals auch ein Wargames-Match, die Dangerous Alliance, die auch wirklich ein cooles Stable waren, die ich wirklich sehr, sehr mochte, die mich auch so ein so diesen Flair, der Four Horsemen irgendwie letzten Endes hat, die haben ja hatten es ja auf Sting abgesehen. Und Sting, das ist wieder diese Geschichte, das Babyface hat sich natürlich auch noch Mannen gesucht, die für ihn eingetreten sind. Und Sting hat dann auch noch seine Kumpanen mit in den Krieg genommen. Und da gab es dann wirklich, das war auch so ein richtiger Stable War. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das fand ich super gut. Aber du willst wahrscheinlich noch weiter zurück, oder, Olaf?
Ja, natürlich. Ich muss natürlich noch weiter zurück. Ich muss natürlich dann zu den Horsemen. Und die Horsemen sind für mich einfach das absolute Paradebeispiel für eine Heel-Gruppierung, an der sich dann die Babyfaces aufreiben können. Wir haben auch späteren Verlauf gesehen, wo die Horsemen auch mal Babyface gewesen sind, aber gerade in dieser frühen Zeit und gerade auch in der Zeit, wo die Wargames erschaffen worden sind, weil sind wir ehrlich, ohne die Horsemen hätte es wahrscheinlich auch keine Wargames gegeben. Aber in erster Linie vor allem hätte es ohne Mad Max natürlich keine Horsemen gegeben, weil Dusty Rhodes hat sich ja diese Stipulation überlegt mit dem Doppelkäfig, mit dem Dach oben drüber, mit der Einteilung, und seine Inspiration war ja der Thunderdome von, nicht von WWE, sondern aus die Donnerkuppel. Ne? Unter der Donnerkuppel hieß das, oder Shaggy?
Jenseits der Donnerkuppel, glaube ich. Auch mit Tina Turner übrigens in dem wunderbaren Mad Max-Film. Wobei Mad Max übrigens immer noch ein ganz geiles Franchise ist. Auch schaut euch Fury Road an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ganz toller Film. Ja, und Dusty Rhodes war ja auch immer jemand, der dann in den Wargames vertreten war und eben oft gegen diese Horsemen. Und der hat sich auch immer, da wiederholt sich jetzt quasi die Geschichte, die ich eben mit der Alliance und mit Sting Squadron erzählt habe. Auch der hatte sich dann ja Kollegen gesucht, die auch Probleme mit den Horsemen haben. Und alle, die quasi in der, wenn wir den gemeinsamen Feind haben, tun wir uns doch zusammen und kämpfen gemeinsam gegen die Horsemen. Und das war damals ja auch mit den Road Warriors und mit Nikita Koloff, der ja auch später bei Sting noch mal eine Rolle gespielt hat.
Das stimmt. Auch da so eine zwiespältige Rolle eigentlich. Also da hat man das tatsächlich so ein bisschen als Blaupause verwendet. Die ersten Wargames fanden am 4. Juli 1987 statt beim Great American Bash damals. Und du hast es richtig gesagt. Also da waren die Horsemen aber auch absolut wichtig, um hier eben gegen die Babyfaces anzutreten, weil die Horsemen, wir haben ja auch schon im Ric Flair Podcast drüber gesprochen, damals auch eine absolute Macht gewesen sind. Die waren ein großer Name, die waren knallhart und haben da eben entsprechend auch gut in diese ganze Geschichte reingepasst. Man kann auch noch ältere Geschichten nehmen. Also die Van Erichs und die Freebirds kann man da beispielsweise auch noch mit reinpacken.
Ja. Aber die muss man auch nochmal erwähnen, weil das wirklich gerade in den 80ern auch was Riesengroßes war. Gerade in Texas, die Von Erichs natürlich mit World Class Championship Wrestling, die dominierende Familie und auch eine wirklich, die waren so over, wie selten jemand überhaupt im Wrestling over war zu der Zeit. Und die Freebirds, die schillernden Freebirds damals noch, Michael Pierce Hayes, ich glaube, es war Terry Gordy, der auch noch mit dabei war, gell, damals in der Anfangszeit auf jeden Fall. Jimmy Garvin kam später. Das war auf jeden Fall auch eine krasse Fehde und die hat damals wirklich für große ausverkaufte Häuser gesorgt. Das war so für mich auch eine, so im Nachhinein, hab nachgelesen, eine der wohl ersten großen Stable Wars überhaupt. Und das, bis heute redet man darüber. In Texas. Aber auch hier wir.
Auch wir sprechen darüber, genau. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Für mich persönlich auch, genauso wie bei dir, WrestleWar 92 ist auch so eine Geschichte, die habe ich geliebt damals, einfach weil es für mich eine der ersten WCW-Videokassetten ist, die ich bekommen habe. Und dann hat man gleich dieses Match zwischen der Dangerous Alliance, die ja, wie du richtig gesagt hast, damals ja so ein bisschen das Erbe der Horsemen antreten sollte zu der Zeit, rund um einen Ravishing Recruit, der da der Leader in der Gruppierung gewesen ist, mit erfahrenen Leuten dann drauf, auch drumherum und dann eben gegen die Babyfaces, Sting Squadron, die du hier schon angesprochen hast. Und Shaggy, wenn wir da ein bisschen weiter Richtung Monday Night War gehen, da müssen wir natürlich dann auch sagen, auch der Aufbau der Invasion Story der New World Order bei der WCW ist im Endeffekt klar erstmal eine Invasion Angle, aber das, was dann danach passiert ist, war ja auch sehr oft ein klassischer Stable War eigentlich.
Ja, ganz genau. Also aber auch, also man muss eigentlich auch New World Order gegen WCW im Grunde auch als Stable War letzten Endes auch bezeichnen, weil da haben sich ja auch dann die WCW-Wrestler zusammengetan, um gegen das Riesen-Stable New World Order zu bestehen. Und das waren halt dann jetzt nicht die kleinen Stables mit 3-4 Mann, sondern das waren ja dann wirklich größere Gruppierungen. Und deswegen musste man da auch mehr Manpower investieren. Also auch das würde ich als, klar ist das eine Invasion-Storyline, aber es ist irgendwie auch ein Stable War.
Ja, und vor allem auch da hat man ja innerhalb der WCW speziell am Anfang mit den Unstimmigkeiten gespielt, Lex Luger und Sting beispielsweise. Das Vertrauen in Sting, ist das noch da? Und auch da hat das Wargames-Match eine große Rolle gespielt. Und auch im späteren Verlauf des Monday Night War haben wir beispielsweise sowas wie die New World Order gegen die Horsemen gehabt, was auch riesige Quoten nochmal gezogen hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also man hat ja damals gedacht, oh ja, die Horsemen, die sind schon so ein bisschen durch. Klar hat man die dann wiederbelebt, aber das Gimmick ist doch eher sowas Älteres. Und da gibt's ja diesen berüchtigten Abend, als Ric Flair zurückgekommen ist nach längerem Rechtsstreit und nach längerer Auszeit. Und da sind die Quoten dann auch beim sinkenden Schiff WCW plötzlich wieder nach oben gegangen. Und diese Fehde der beiden Teams hat dann dafür gesorgt, dass die WCW da noch mal ein bisschen Schwung aufgenommen hat. Also man merkt, Stables können funktionieren. Und wenn wir schon in dieser Zeit sind, da hat Mella ja gerade schon so ein bisschen was angesprochen, die Attitude Era. Weil das ist eine Zeit, wo auch wirklich die Stables und im Speziellen die Konflikte zwischen den Stables absolut im Vordergrund gestanden sind. Shaggy, woran denkst du denn, wenn du das von Mella angesprochene Beispiel hier, Hart Foundation gegen die Generation X, war das ein Stable War für dich oder war das eher Shawn Michaels, Bret Hart mit Adjutanten dran?
Nee, für mich war das tatsächlich auch ein Stable War, weil die Adjutanten, wie du sie gerade bezeichnest, das waren ja auch große Wrestler, große, starke und bekannte Wrestler. Klar ging's um die Köpfe, die Gruppierung auch angeführt haben. Aber man hatte ja auch eine tolle Armee hinter sich. Und das waren schon auch da viele Möglichkeiten, die man da hatte, die man da auch genutzt hat. Da gab's ja auch dann verschiedene Matches, die Tag-Teams untereinander, dann auch Einzelwrestler. Also das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Und für mich ist das auch ganz klar, gerade die Zeit, das war ja auch eine Zeit mit wirklich vielen Stables, das waren zwei der herausragendsten Stables. Könnte man die Nation of Domination auf jeden Fall noch erwähnen, die ja auch zeitweise eine längere Geschichte mit der D-Generation X hatte. Aber Hart Foundation GX, das ist schon der Stable War überhaupt der Attitude Ever.
Mella, möchtest du was hinzufügen?
Ich habe das damals als Kind ehrlicherweise nicht so wahrgenommen, dass das jetzt zwei Stables sind. Ich muss aber auch gestehen, ich habe damals Wrestling natürlich noch mit ganz anderen Augen gesehen. Für mich war das eher dann doch Bret Hart gegen Shawn Michaels. Und Shawn Michaels war ja für mich damals auch der Todfeind. Ich habe ihn so gehasst, was ja natürlich gut ist. So soll es ja sein. Aber für mich war es damals wirklich eher, Bret Hart holt jetzt seine Familie dazu und Shawn Michaels hat halt da seine Kumpels und ja, jetzt catchen die halt gegeneinander. Jetzt natürlich sehe ich dann doch eher den Stable-Gedanken dahinter.
Ja, der war da auf jeden Fall da, aber natürlich, wenn wir hier so die D-Generation X haben und die Hart Foundation, Shaggy hat es gerade schon angesprochen, auch die D-Generation X, dann im späteren Verlauf ja die Geschichte mit der Nation of Domination, aber auch hier, Shaggy, haben ja zwei Namen dominiert und die haben herausgestochen und die haben sich eigentlich auch die ganz, ganz großen Matches geliefert, oder?
Ja, Farouk und X-Pac. Nein, natürlich sprechen wir hier auch von The Rock und Triple H. Das war eine Geschichte, da finde ich es eigentlich noch krasser, weil da ging es letzten Endes wirklich um die drei. Das war die Zeit, wo man aus den beiden größere Stars gemacht hat. Und dafür war dann quasi dieser Stable War da. Für mich war da der Unterschied zwischen dem Anführer und der Gruppierung größer als bei der Hart Foundation und der DX.
Nee. Ich finde, dass diese Feder halt schon extrem unter dem Motto The Rock und Triple H stand. Aber natürlich, The Rock ist ja auch quasi durch Stables und durch die Machenschaften der Nation of Domination eigentlich auch erst so groß geworden. Also er hat ja auch diese Gruppierung, das haben wir gerade schon angesprochen, absolut genutzt und gebraucht, um ja im Windschatten, sage ich mal, von einem erfahrenen Wrestler wie einem Farouk, einem Ron Simmons, den wir hier gehabt haben, wirklich dann auch ja seine Persönlichkeit zu entdecken, sein Charisma zu entdecken und dann auch im Ring noch weiter an sich zu arbeiten. Aber vor allem da die Personality im Kontrast zu dem alten, erfahrenen Farouk dann hier eben den Cocky Heel raushängen zu lassen, das hat da natürlich auch The Rock schon extrem gut getan. Und Shaggy, an der Stelle müssen wir dann auch noch mal auf die Gang Wars eingehen, weil natürlich die Attitude Era wirklich eine absolute Hochzeit der Stables. Also wir haben jetzt schon so viele angesprochen. Wir haben die Generation X, Nation of Domination, Hart Foundation haben wir noch gehabt. Im späteren Verlauf hatten wir noch die Corporation, da können wir gleich auch noch kurz drüber plaudern. Wir hatten aber auch sehr viele Mid- und Undercard-Stables zur damaligen Zeit. Kai and Tai, die Oddities, Job Squad, die Truth Commission, wenn sich an die noch jemand erinnert. und dann natürlich die Gruppierung, die wirklich in diesen Gang War dann mit drin gewesen sind, die Los Barriquas, die Disciples of Apocalypse und die NOD. Ja, Shaggy, wie waren das damals in der Attitude Era? Weil gerade diese Gruppierungen haben ja alle da irgendwie schon das Programm bereichert, auch wenn es natürlich eine unglaubliche Fülle an Gimmicks, Charakteren und ja, kruden Persönlichkeiten waren, sage ich mal.
Ja, erstmal ganz kurz, du hast natürlich die Mean Street Posse vergessen, die man in diese Zeit auf jeden Fall auch noch mit einbeziehen muss, die ich auch toll fand. Und ich bin ja ein großer Fan, ich habe es schon mal gesagt, von Stables. Und das waren halt wirklich viele Leute, die in Geschichten waren, in Stables waren. Aber es war nicht immer nur, mal abgesehen von den Gang Wars, über die ich gleich nochmal eingehen werde, waren es ja auch Geschichten untereinander. Also man war zwar Teil eines Stables und das macht AEW gerade hervorragend auch, aber man erzählt trotzdem auch eigene Geschichten. Und New Japan macht das seit Jahren hervorragend. Da gibt's ja auch so viele Stables. Also erstmal so das Positive. Die Gang Wars waren schon eigentlich auch eine geile Sache, weil das waren ja auch Leute, die aus vorher ein Stable zusammen waren. Crush und Savio Vega, den die alle Hörer kennen sollten, und natürlich die Nation of, die waren Teil der Nation of Domination und sind da ja quasi rausgebrochen und haben dann jeder seine eigenen Leute geholt. Also der Crush war dann auch der Biker und hat dann seine Biker-Gang, die Cyber of Apocalypse, zusammengesucht, während ja ein Savio Vega in Puerto Rico seine Gang ausfindig gemacht hat und mit denen dann auch den lustige Klamotten angezogen hat und die dann auch in den Krieg geschickt hat. Ich mochte die Zeit damals sehr, obwohl man natürlich sagen muss, das war natürlich alles Midcard-Geschichten, Midcard-Fäden, wenn überhaupt. Aber die haben damals schon für Aufsehen gesorgt, weil das war für mich damals frisch und neu und das hat Spaß gemacht. Das war nochmal ein neuer Aspekt, einfach in dem normalen Wrestling-Format, das so zu sehen, dass man wirklich die Gruppen gegeneinander hat, dass die gemeinsam gegen andere Gruppen fäden und nicht nur eine Gruppe gegen eine andere Gruppe, nein, drei Gruppen in dem Fall. Das war schon geil.
Finde ich übrigens gar nicht. Ich widerspreche dir da jetzt mal. Ich fand es irgendwie ganz witzig, aber ich fand es nicht geil. Geil fand ich dann eher so das, was die WCW gemacht hat zur damaligen Zeit. Mit dem Wolfpack, dann mit der NWO und dann für mich auch mit dem B-Team, was natürlich auch schon super cheesy gewesen ist. Aber ja, die Los Barriquas haben für mich immer ausgesehen, als kämen die gerade von einem Schiff. Die sahen für mich immer aus wie so Matrosen, die dahergelaufen sind.
Nein, die waren schon okay. Aber ich sag jetzt nicht, dass
nein, die, das, waren die nicht.
Ich sag jetzt nicht, dass die Stables geil waren. Ich finde die Grundidee dahinter. Sagen wir mal so, wenn du über die Los Barriquas herziehst, dann sollte man auf jeden Fall die DOA mal da ganz arg auseinandernehmen. Da sind auch zwei Leute dabei, die ich in keinem Wrestling-Ring mehr sehen möchte und mit denen ich auch überhaupt.
Kriegst du noch alle Namen zusammen, Shaggy?
Ja. Crush, also von allen.
Ja.
Von den Disciples of Apocalypse meinst du jetzt?
Von allen Stables, die ich gerade genannt habe. Kein Teil Oddities, Jobs, Squad,
Truth Commission. Klar, jeden, aber ich könnte jetzt nicht alle Namen auf. Crush, 8-Ball, Skull, falscher Undertaker. Brian Lee.
Nein, der hatte einen anderen Namen gehabt, Shaggy. Das ist witzig, weil ich habe gerade, als ich die Frage gestellt habe, drüber nachgedacht, wie denn Brian Lee da hieß. Und dann ist es mir auch erst anders eingefallen. Aber Shaggy, nachdem du schon dieses Spielplatz-Ding gebracht hast hier, diese Spielplatzbande, überleg doch mal, was ist an deinem Fahrrad dran, ohne dass es nicht fahren würde? Und das auf Englisch.
Ein Reifen?
Er hieß nicht Wheels.
Ein Schlauch? Pedale?
Nein,
eine Kette. Eine Kette. Ach, Chains hieß er. Nee, genau. Chain. Nee, Chain, nicht Chains. Chain.
Nee, ich Chains. Ich tat's dann, du Chains.
Okay. Pass auf, weiter geht's mit der Los Barriquas, Savio Vega, Jesus Castillo, Jorge Estrada, Miguel Perez.
Ja.
Okay. Also weitermachen, ich krieg die alle zusammen. Also wir haben Zeit, okay. Wenn du willst.
Ist okay. Also ich sag mal, das war natürlich damals schon eine wichtige Zeit. Aber es ist schon auffällig, dass gerade in dieser Attitude Era sowohl die WCW als auch die WWF extrem viel auf diese Stables gesetzt haben. Mella, woran lag das deiner Meinung nach? War das vielleicht auch so ein bisschen dieser Effekt, dass man das haben wollte, dass das irgendwie echter wirkte, dass dann auch ja so deine Leute, meine Leute draußen auf der Straße und dann haben sie sich eben gekloppt?
Ich habe das Gefühl, das hängt auch sehr mit den Gegenspielern der Stables zusammen. Also gerade in der WCW, die New World Order gegen WCW eben, das war ja so ein bisschen wir gegen das Establishment. Und ich glaube, das war einfach zu einer Zeit, wo die Leute das mega gut fanden, dass sich da Leute gegen die Anzugträger und gegen die Obrigkeiten stellen oder eben auch mit der DX in der WWE. Das war so ein bisschen, ja, wir zeigen euch jetzt den Stinkefinger. Und ich glaube, das fanden die Leute einfach sehr, sehr cool, weil sie tief in sich drin das eben auch gerne machen würde. Ich meine, wer würde nicht gerne morgen zu seinem Chef gehen ins Büro und sagen, hier, ich will mehr Geld oder auf Wiedersehen, beziehungsweise, boah, du gehst mir auf die Nerven. Ich meine, das hat ja jeder irgendwo in sich drin. Und ich glaube, das hat das ziemlich gut widergespiegelt. Gerade diese Stables gegen die Obrigkeit, sei es jetzt WCW oder WWE. Ich denke, das hat die Leute einfach unfassbar gut abgeholt zu der Zeit.
Hat ja da auch so ein bisschen zu der Geschichte gepasst, die wir mit Steve Austin und Vince McMahon gehabt haben. Das ging ja in eine ganz ähnliche Richtung. Ich glaube, das hat auch auf jeden Fall was damit zu tun. Natürlich auch im späteren Verlauf, als wir dann auch Corporation gegen die Generation X gehabt haben. Dieses Rebellentum, was da irgendwie nach außen getragen worden ist, glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass dieser Gewaltfaktor da eine große Rolle gespielt hat. Man wollte nicht nur zwei Leute sehen, die sich aufeinander einprügeln, sondern man wollte möglichst viele Gruppierungen haben. Und gerade dieser Gang War mit diesen, ja, ich sag's mal, Klischees, die da bedient worden sind, muss man ja sagen, ne? Die Latinos, die Biker und dann eben die Nation of Domination noch mit dabei. Das waren ja schon gewisse Klischees, die da bedient worden sind. Kaientai genauso. Truth Commission auch schwierig.
Die Truth Commission, der Kommandant oder so hieß der.
Ja.
Jekyll war dabei. Kurgan natürlich.
Ja.
Rambo.
Nee, Recon. Doch.
Wie hieß Rambo denn damals? Aber der früher Rambo Recon. Aus Deutschland. Nein, das war Recon war Bull Buchanan, glaube ich, oder? Ich glaube Sniper und Mentor. Ja. Mentor hieß, also der ehemalige Mentor hieß Tank, glaube ich. Tank.
Ja. Weiß ich nicht mehr.
Doch.
Aber Truth Commission habe ich nur Recon, Sniper,
Jekyll. Kurgan, Bull Buchanan, Rambo und Mentor. So. Ich glaube, Recon Sniper und Tank hießen die.
Okay.
Aber das waren die Wrestler, die man ja auch kannte.
Ja, aber auf jeden Fall damals eine ganz, ganz große Zeit natürlich, die wir da in den Stables gehabt haben. Und man muss nicht nur bei der WCW und bei der WWF sich umschauen, auch wenn man rüberschaut zu ECW zum Beispiel, wir hatten die Triple Threat, Impact Players mit Jason noch mit dabei und natürlich Shaggys Lieblinge, die Blue World Order.
Ja, die Blue World Order nicht zu vergessen. Natürlich, wenn du da bei Stables bist, musst du natürlich die Dudley Boys nennen. Die begannen ja als Stable. Du musst aber auch dann so Leute wie das FBI natürlich auch nennen. Auch die sind ein geiles Stable. Also da gab es richtig coole Stables.
Genau, Stables auf jeden Fall. Stable Wars eher nicht so viel, würde ich jetzt mal so aus dem Hut sagen, weil wir haben uns ja schon so ein bisschen bei der Vorbereitung auf WWF und WCW konzentriert. Wenn wir so in der weiteren Reihenfolge da lang gehen, Richtung Ruthless Aggression Era, da fällt zwar auf, dass es da durchaus noch die großen Gruppierungen gegeben hat, also natürlich der Stable War und der Monday Night War, vor allem der endete natürlich auch mit dem ultimativen Stable War, WCW, ECW gegen die WWF. Das war auch nicht so geil, muss man leider auch so sagen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber auffällig ist dann für mich, dass eigentlich danach diese große Anzahl an Gruppierungen, an Stables, die lässt dann schon sehr nach, Mella. Also dann schauen wir in die Ruthless Aggression Era, dann haben wir zwar noch so Gruppierungen wie Team Angle zum Beispiel oder auch Evolution, dann auch späteren Verlauf noch die Mannen und Leute um Vicky Guerrero irgendwie und auch um JBL vielleicht, das Kabinett, was wir damals gehabt haben mit den Bashams und Orlando Jordan. Aber wir haben nicht mehr dieses klassische Gegengewicht dagegen, oder?
Das stimmt. Und das Schlimme ist, in Vorbereitung auf den Podcast sind mir dann auch wieder ganz viele Stables erstmal in Erinnerung gerufen worden, die es zu dieser Zeit eben gab. Also wenn ich an Ruthless Aggression denke, dann denke ich als erstes an Evolution. Einfach weil die zu der Zeit, als ich dann wieder mit Wrestling-Schauen angefangen habe, sehr aktuell waren. Und die mir dementsprechend gut in Erinnerung geblieben sind, die anderen natürlich aber auch sehr präsent zu der Zeit einfach waren und das Geschehen größtenteils dominiert haben. Und ja, so Stables wie Team Angle oder so, da musste ich dann tatsächlich schon nachgucken, wer da überhaupt dabei war und dass es das überhaupt gab. Also ich glaube, das liegt dann auch tatsächlich daran, dass es eben keine Gegengewichte gab. Man hat eben nicht diese Stable Wars, man hat nicht diese großen Schlachten, an die man sich erinnert, sondern das war eher so ein einzelnes Aufblitzen von verschiedenen Teams oder eben Stables, die sich da zusammengesucht und gefunden haben. Und die dann aber auch relativ schnell, zumindest gefühlt, wieder verschwunden waren. Und da sind wir auch eben wieder bei dem Faktor Zeit, der eben doch eine Rolle spielt. Weil Evolution ging meines Erachtens zumindest gefühlt doch eine gute Weile im Gegensatz zu den anderen Stables zu der Zeit.
Das stimmt. Ja, also man hat da auf jeden Fall auch das Gefühl gehabt, dass man mit Evolution, da hatte man ja mehr vorgehabt. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet mit Randy Orton und Batista. Da wollte man ja einfach diese Stars aufbauen. Dafür war diese Gruppierung gedacht. Es war nicht unbedingt dafür gedacht, an dieser Gruppierung neue Stars aufzubauen, sondern man wollte eher innerhalb dieser Gruppierung die Leute dann eben positionieren. Oder Shaggy, wie siehst du die Evolution gerade hier in dieser Stable Wars, Stables-Thematik?
Ich glaube, da ging es wirklich nicht um ein Stable War, sondern da ging es wirklich darum, die nächste Generation an Stars, Evolution. Man hat ja den Star der Vergangenheit, den Star der Gegenwart mit Triple H, also Vergangenheit, Ric Flair, Gegenwart, Triple H und dann die Zukunft mit Batista und Randy Orton. Ich glaube, es ging wirklich darum, eher die jungen Leute dann da hoch zu pushen. Da hatte man ja auch nicht wirklich den Gegenpart. Später gab es ja nochmal die Rückkehr der Evolution, aber das ist ein anderes Thema, gegen The Shield. Das gab es ja nochmal. Da hat man dann das alte Stable benutzt, um das neue Stable nochmal irgendwie groß zu machen. Aber ansonsten würde ich die aus dem Stable War eher rauslassen.
Ja, das ist nämlich auch ganz spannend, dass Evolution ja dann im späteren Verlauf eher noch in Stable War reingerutscht sind, Shaggy. Und das war gegen The Shield.
Genau. Was habe ich gesagt?
Gar nichts. Ich wollte nur, dass du jetzt das ausführst, was ich gerade gesagt habe.
Ja, also da gab es ja, man hat ja, wie gesagt, ich dachte, ich hätte einen anderen Namen gesagt, ich dachte, jetzt verbessert. Das meinte ich ja damit. Man hat quasi als Gegenpart für The Shield, die gerade frisch face geturnt waren, um die wirklich auch nochmal besser zu präsentieren, hat man den Evolution, man kann es nicht anders sagen, so ein bisschen zum Fraß vorgeworfen, weil da gab es ja fast zumindest beim ersten Match der beiden Stables, beim ersten War der beiden Stables gegeneinander, gab es ja fast einen Squash und einen klaren Sieg für damals für The Shield und man hat aber dann auch quasi das auch dann genutzt als Übergang und am Ende dann auch das Ende von The Shield damals mit dem Turn von Seth Rollins, aber das war auch ein geiler Moment, also das war eine coole Zeit, das kann man auf jeden Fall als kleinen Stable War bezeichnen.
Ja, das war auch eine richtig coole Feder, also da sind auch echt starke Matches dabei rausgekommen. Wir sind da im Jahr 2014 übrigens, so lange ist das schon her. Da gab es dann unter anderem bei Extreme Rules gab es ein Match der beiden Teams und dann im späteren Verlauf auch noch mal ein No Holds Barred Elimination Tag Match bei Payback. Und das war dann eben auch alles noch mal so dabei irgendwo. Und das hat man da eben dann wirklich auch genutzt, um die alten Evolution-Members hier zu verwenden, um daran neue Stars aufzubauen in Form von The Shield damals, Dean Ambrose, Roman Reigns und Seth Rollins. Ich weiß auch nicht, das fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an, dass das passiert ist, obwohl es eigentlich erst 7 Jahre her ist. Das ist schon ein bisschen kurios. Aber auffällig ist trotzdem, dass Stables ja wirklich dann eigentlich nicht mal so die riesengroße Rolle gespielt haben. Ich meine, wir hatten noch mal das Wiederaufleben der D-Generation X gegen die Spirit Squad. Da hat niemand so wirklich von profitiert, auch wir als Zuschauer nicht, wenn man ehrlich ist.
Da hat wahrlich keiner gewonnen.
Nee, überhaupt keiner. Nicht.
Ja, aber die Spirit Squad war schon cool.
Was? In welcher Welt?
Die Spirit Squad finde ich aber auch tatsächlich auch cool. Super und mega unterhaltsam. Yes. Auch als die bei der World Tag Team League, bei der WXW waren, ich fand die unglaublich unterhaltsam. Also mir persönlich hat das sehr viel Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Klar waren die nicht in Anführungszeichen ernst zu nehmen, aber also mich haben die prima unterhalten. Ich weiß nicht, was da manche Leute haben.
Ich fand die da auch unterhaltsam. Ich fand sie in dem Angle mit D-Generation X nur ziemlich furchtbar. Und dann auch ihren Tag-Title-Run und so. Das war auch ganz furchtbar. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auch nicht das, wo ich sagen würde, Mensch, das war so krasser Stable-War, oder Shaggy?
Nee, das nicht. Das war ja wirklich auch hier in Squash letzten Endes. Und man hatte die beiden alten Herren, die ja jetzt wieder coole Jungs waren, die DX. Ich finde, das hat einfach so nicht gepasst. Also, ich mochte das auch nicht, aber ich mochte die Spirit Squad gerne. Die wollte ich verteidigen. Ein anderes Stable, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was du vielleicht auch noch erwähnen wollen würdest, muss ich jetzt aber erwähnen, weil das tatsächlich eines meiner Lieblingsstables ist, wenn ich so drüber nachdenke, aus der Zeit zumindest, vielleicht auch für längere Zeit gewesen. I like country music. I love country girls. I like Willie Nelson. And don't forget about Merle. There's only one thing that I hate, 'cause it's a bunch of crap. I hate web. Und zwar, ich spreche natürlich von den West Texas Rednecks. Die fand ich auch toll. Die waren super. Die waren anders eigentlich gedacht, als sie ursprünglich eingesetzt wurden. Die sollten ja die wirklich die bösen Cowboys sein, die coolen Jungs, die coolen Hip-Hop-Jungs, die damals ja entgegengestellt werden sollten. Aber in den Südstaaten kam alles anders, als es letzten Endes sollte. Die waren tatsächlich zeitweise richtig, richtig over bei den Fans. Das war sehr, sehr witzig. Ihr wisst natürlich, welches Stable. Also West, ich hab's ja schon gesagt, die West Texas Rednecks damals gegen die No Limit Soldiers. Das war schon ein Rohrkrepierer letzten Endes, aber die West Texas Rednecks, die waren cool. So.
Ja, das war zumindest ganz witzig.
Olaf, also Olaf, du bist auch der super Wrestling-Nerd, gell? So, wenn da jetzt kein Indie-Star mit dem Stable ist, dann ist es nichts für dich.
Nee, die West Texas Rednecks waren halt schon witzig, vor allem, weil Kurt Hennig gesungen hat.
Ja, das war super. Und nicht schlechter als ich, also muss man dazu sagen.
Ich weiß nicht. Nee, aber natürlich, aber die No Limit Soldiers damals, das war halt alles affig. Das war halt alles affig. Aber das ist halt auch die späte WCW, das muss man auch sagen. Da haben wir dann natürlich auch noch so ein Stable War, einen künstlichen Stable War, den wir dann im späteren Verlauf noch gehabt haben, Shaggy, mit den Millionaires Club und New Blood.
Ja, hat für ein paar interessante Geschichten gesorgt, aber letzten Endes war das auch, das waren halt dann wirklich die alten Herren, die sich gegen ja, sagen wir mal so, die jungen Leute haben sich gegen die alten Herren aufgelehnt und Russo da unter als Anführer quasi. Das war okay, aber letzten Endes, nein. Ja, es war mal was anderes im WCW-Programm. Also nein. Ich fand dieser Start, der Start dieser Geschichte, der war schon ganz cool, weil da wirklich in der einen Episode, haben wir nicht sogar diese Nitro-Episode mal besprochen, als es da losging mit dem.
Ja, wo Sid da stand wie ein Depp, als er ihm die Titel abgenommen worden ist. Und als er gesagt, ja, hier, dann nimm halt meinen Titel, ne? Du bist ja hier der Chef.
Ach stimmt, das war doch kacke, du hast recht.
Nee, das war halt auch nichts. Auch allein dadurch, dass ja eigentlich die nominell Guten, also die Jungen, die hochkommen sollten, die sich immer wieder durch die alten Stars irgendwie da geblockt gesehen haben, dass die in die Heel-Position gerutscht sind. Und dann dieses ganze Hin und Her, das war ganz furchtbar. Das war ganz furchtbar.
Kidman gegen Hogan?
Ja, das war eine hervorragende Geschichte, die wir da gehabt haben. Weißt du noch, was ich Sean Stasiak gegen Lex Luger?
Ganz genau.
Ja. Das hat uns auch viele Klassiker beschert.
Was war Awesome gegen Nash? War das nicht auch so? Ich glaube,
ja.
Flair Douglas? Ich weiß das.
Flair und Douglas war es doch im späteren Verlauf dann. Ach, auch gegen whatever. The Perfect Event.
Ganz genau.
Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall ganz, ganz grauenvoll. Und natürlich, wenn wir schon bei Crap sind, der Vollständigkeit halber, auch was es für Fäden zwischen Stables gegeben hat, Core gegen den Nexus, was nicht richtig in Stable War gegeben ist, aber auch was wir mal gehabt haben. Und Shaggy, das ist eigentlich auch was wir entweder mal in einem Watch-Along oder in irgendeinem anderen Format mal besprechen müssen, die legendäre Fäde zwischen Hulkamaniacs und dem Dungeon of Doom.
Ja, das war auch geil. Gipfelte ja auch in den Wargames.
Das war keine Wargames, das war eine Tower of Doom-Match.
Doch, da gab es doch auch die Wargames.
Stimmt, es gab auch die Wargames, du hast recht, ja.
Da gipfelte das doch eigentlich so richtig. Also das war so da, wo dann auch ein Hogan, wenn man sich die Namen anschaut, Hogan auf der einen Seite zusammen mit Sting, Macho Man und Lex Luger und die Gegner, was wäre das, Kamala, der Butcher oder so, nee, der war dann Zodiac, ach, ich weiß nicht, Shark. Ich weiß gar nicht, wer der Vierte noch im Ring war. Meng, okay.
Meng war es. Aber die Wargames haben eh so absurde Auswüchse ja auch teilweise dann späteren Verlauf gehabt. Also auch allein, wenn wir dann irgendwie ins Jahr 94 gehen, wo es ja dann die Gruppierung der Rhodes, also Dusty und Dustin, zusammen mit den Nasty Boys, damals gegen den Stud Stable, das war ja auch so ein bisschen Stable War in Anführungsstrichen, Terry Funk, Arn Anderson, Bankhaus, Buck und Colonel Robert Parker, der nochmal in den Ring gestiegen ist. Also, nee, da hat man auch sehr viel Blödsinn mitgemacht. Aber was mir hier wichtig ist, was wir da rauskehren sollten, also grundsätzlich, Stable Wars, das kann was richtig Cooles sein, wenn du zwei Gruppierungen hast, die da auf Augenhöhe sind. Aber es kann manchmal auch richtig Crap sein. Also Evolution gegen S.H.I.E.L.D. war halt geil. Auch ein paar Fäden in der Attitude-Era waren cool. Heart Foundation, die Generation X, Heart Foundation, Steve Austin und Mannen oder eben auch WCW gegen NWO in der Anfangsphase. Das war alles top. Auch was wir dann vielleicht bei NXT hier und da mal gesehen haben, das war alles super. Aber es ist nicht Garant dafür, dass eben da eine wirklich geile Storyline dabei rauskommt. Und auch, dass da nicht nur Sieger dabei rauskommen. Wir haben auch bei Impact, bei TNA haben wir damals gesehen, dass man ja auch sowas versucht hat, wie die Horsemen wieder aufleben zu lassen, mit Fortune und Immortal damals, wenn man sich daran noch erinnert. da würde ich sagen, das war gar nicht so schlecht, aber es war auch schlecht trotzdem. Immortal war halt schlecht.
Ja, das stimmt. Aber auch aktuell, ich meine, deswegen ist das Thema ja auch aktuell in unserem Wochenend-Podcast, ist natürlich das, was bei AEW abgeht mit Pinnacle und im Inner Circle zum Beispiel und auch davor schon auch die Elite gegen Inner Circle. Das sind ja auch Stable Wars und das hat ja auch super gut funktioniert.
Genau. Vielleicht kommen wir da gerade mal zu dem Thema aus aktuellem Anlass, weil ich glaube, wir haben den Rest jetzt ganz gut abgehandelt. Vielleicht eine Frage, die wir hier noch beantworten können. Mella, was glaubst du, warum hat man im Verlauf der Jahre so ein bisschen gerade im Mainstream eher versucht, die Singles-Wrestler zu pushen und weniger die Gruppierung? Weil man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich in der Attitude-Era schon zum Erfolg geführt hat. Aber dann stattdessen hat man es dann in den Jahren drauf, zumindest bei der WWE, eher dazu benutzt, also Gruppierung dazu benutzt, um neue Stars innerhalb dieser Gruppierung aufzubauen. Woran liegt das, dass diese Stable-War-Geschichten eigentlich sehr, sehr selten nur noch vorkommen, zumindest im Mainstream?
Ich habe das Gefühl, dass auch wieder der Faktor Zeit da eine sehr große Rolle spielt. Ich finde generell wird sich mittlerweile mit Storylines immer weniger Zeit genommen. Ich meine, wir haben es jetzt auch beim Hurt-Business gesehen. Das wurde schneller aufgelöst, als man schauen konnte. Was ich persönlich sehr schade finde, weil mich hat das sehr unterhalten und habe da auch eine Zukunft für gesehen. Und ich glaube, dass man sich einfach nicht mehr die Zeit nimmt, um so ein Stable aufzubauen und dann dementsprechend auch das Gegengewicht. Also das einzige Stable, was mir jetzt einfällt, was sich jetzt über Jahre hinweg hält, ist eben The New Day, weil ja auch The Shield dann doch relativ zügig zum Schluss aufgelöst wurde. Und The New Day ist so das Einzige, was sich jetzt über Jahre hinweg hält. Ich meine, gut, die sind auch eine Merchandise-Maschine. Das mag ein sehr guter Grund dafür sein, dass es sie noch gibt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, man möchte sich nicht mehr die Zeit nehmen, ein ganzes Stable aufzubauen. Denn man muss ja nicht nur die Gruppierung an sich aufbauen, man muss auch die einzelnen Leute, wie sie zu dieser Gruppierung dazukommen, muss denen eine Story geben. Man muss ja ein ganzes Netz spinnen. Und ich glaube, dass man sich einfach diese Mühe nicht mehr machen möchte. Denn ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass heutzutage generell die Storylines immer kürzer, immer schneller abgehandelt werden. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil manche Stories und eben auch gerade solche Stable-Geschichten, die brauchen einfach Zeit. Und ich meine, als Zuschauer, man muss ja auch mal erstmal invested sein in dieses Thema. Und das braucht eine Weile. Und vielleicht haben auch deswegen so Sachen wie The Nexus und Core etc., vielleicht haben die auch nicht so gut funktioniert. Einfach, weil man dem Ganzen auch keine richtige Chance im Grunde gegeben hat. Und ja, also ich als Zuschauer möchte erstmal invested sein in die Story, in die Gruppierung und nicht gleich wieder das Stable aufgelöst sehen. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass man sich da nicht mehr die Zeit für nimmt.
Warum? Man hatte in der, ich sag mal, jüngeren Vergangenheit, letzte 5 Jahre, man hatte ja noch mit der Authority eine Heel-Gruppierung, aber auch da gab es kein richtiges Gegengewicht, sondern es waren meistens eher so kurzzeitige Allianzen oder Einzelwrestler, die dann da eben das Gegengewicht gebildet haben. The Shield dann eben auch phasenweise kurzzeitig, aber auch eher, um eben ja da die einzelnen Leute zu pushen. Wir hatten natürlich noch die Wyatt Family dazwischen. Wir hatten auch mal eine Fehde zwischen der Wyatt Family und The Shield. Aber sind wir ehrlich, das ist auch weit unter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Also dieses große Match, was wir damals gehabt haben, das war geil. Es hat sich aber eher so ein bisschen angefühlt, als würde ja WWE hier so ein bisschen den ja, Rufen der Fans so ein bisschen nachgeben, nach dem Motto, wir bringen es jetzt auch. Ja, ist okay, wir machen das jetzt und dann seid bitte auch ruhig. Aber diesen klassischen Stable War haben wir einfach längere Zeit nicht gesehen. Shaggy, bei NXT sieht das ein bisschen anders aus, weil da hat man natürlich dann schon mit zum einen der Undisputed Era eine Gruppierung gehabt, die das Programm über lange Jahre wirklich dann auch geprägt hat, für die man ja auch eigentlich die Wargames wieder zurückgebracht hat, aber für die man dann auch immer wieder ja gegen Parts entworfen hat und dann zumindest in der Anfangsphase auch noch versucht hat, das entsprechend aufzubauen.
Ja, ganz genau. Man hat ja auch dann zwischenzeitlich da auch wieder ist man diesen Weg gegangen, dass man dann die Face-Gruppe etabliert hat, die sich gegen die Undisputed Era gestellt hat. zeitweise war es dann auch Imperium, die dann ja auch mal Gegner waren letztendlich. Jetzt hat man mit The Way auch wieder ein Stable, ein unterhaltsames Stable, wie ich mittlerweile finde. Auch da hatte ich mich am Anfang schwer getan. Aber bei NXT ist es auch anders. Da musst du immer den Unterschied zum Hauptroster nehmen. Da ist es der Vince McMahon, der ja nicht unbedingt, der relativ freie Hand lässt. Man weiß, Vince McMahon ist ein Fan des Einzel-Wrestlings. Deswegen gibt es ja auch so wenig Tag-Teams letzten Endes. Und die Tag-Team-Division ist nie so wirklich präsent gewesen. Da gab es mal, klar gab es auch mal Strohfeuer-Momente, aber letzten Endes, unterm Strich muss man sagen, in den letzten 30 Jahren war die Tag-Team-Szene, wenn die mal da war, relativ kurz präsent und dann auch wieder nicht. Also ich glaube, dass da ist das Problem auch bei der WWE letzten Endes zu sehen. Während AEW, da sieht man ja, die haben ganz klar von Anfang an auf Tag-Teams gesetzt und setzen seit einiger Zeit ganz klar auch auf Stables. Die sehen da einfach eine andere Ausrichtung des Wrestlings und das mag man mögen oder halt auch nicht.
Genau, das ist jetzt nämlich eben die interessante Frage und die hat uns auch der Atomic per Discord geschickt. Er hat mich auch gefragt, weil da jetzt auch so die Diskussion auch so ein bisschen durchs Internet gegangen ist, AEW hat ja wirklich sehr viele Stables, ähnlich wie das beispielsweise auch bei New Japan der Fall ist. Und er mag das beispielsweise nicht. Er sagt hier, man hat das Gefühl, da ist fast jeder irgendwie in der Gruppierung. Ist euch das zu viel? Übertreibt man das bei AEW? Mella, wie siehst du das, wenn wirklich man quasi innerhalb eines Rosters ja wirklich selbst die Mid- und Underkader einfach in die Gruppierung reinpackt? Ist das von Vorteil für ein Produkt oder auch da, es muss ja nicht immer Stable War sein, so manchmal sind die Gruppierungen auch nur lose zusammen, manchmal wird begleitet und so fort. Und wie siehst du das?
Ja, wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, dass Stables natürlich sehr viele Möglichkeiten bieten, weil das Stable gegen ein anderes Stable faden kann, es können sich Tag-Teams bilden, man kann in der Singles-Competition verschiedene Multi-Man-Matches etc. pp. Das Problem ist allerdings, wenn dann wirklich jeder in einer Gruppierung, einem Stable oder was auch immer ist, wird es natürlich schwieriger, zum einen innerhalb von Gruppierungen Fäden aufzubauen. Also es fallen halt einfach sehr viele Leute weg dadurch. Man nimmt diese Möglichkeit ab einem gewissen Grad der Verfügbarkeit von einzelnen Leuten, die eben nicht in einer Gruppierung sind. AEW läuft gerade große Gefahr, dass sie sich diese Möglichkeiten eben wieder nehmen, die sich durch Stables ergeben, weil einfach so viele Leute in Gruppierungen sind.
Mella hat natürlich auch in vielen Dingen irgendwie recht, allerdings muss ich auch in einigen Dingen widersprechen, weil ich glaube, dass tatsächlich diese Stable-Geschichte insgesamt noch viel mehr Möglichkeiten insgesamt bietet. Man sieht es bei New Japan und auch AEW wird diesen Weg, glaube ich, gehen. Sobald du in einem Stable bist, heißt das nicht unbedingt, dass du mit deinem Stable auch ständig immer rumhängen musst und diese Geschichten haben musst. Nee, es gibt auch externe Geschichten. Man sieht zum Beispiel beim Death Triangle, da hat sich ja Penta kurzzeitig mal verletzt gehabt oder ist ausgefallen. Dann hat man einfach gesagt, okay, dann stecken wir Phoenix und Pack oder Pack, wie Olaf ihn nennt, in und wie auch
weil heißt. Weil er so ausgesprochen wird.
Ja, weil er so heißt, ich sag's doch.
Wie ihn alle anderen nennen.
Ja, außer manche AEW-Kommentatoren. Aber das ist ein anderes Thema. Und die beiden sind jetzt momentan das Team und Penta hat auch eigene Geschichten. Also du kannst auch eigene Geschichten haben, obwohl du innerhalb eines Stables bist. Und das, finde ich, bietet so viele Möglichkeiten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade in New Japan macht's davor. Da gibt's ja auch so viele Stories. Und da ist ja auch wirklich jeder nahezu. Also das ist sehr ungewöhnlich, wenn da jemand nicht in einem Stable ist. Und trotzdem gibt es so viele Geschichten, Fäden, die unabhängig vom Stable funktionieren. Diesen Schritt muss AEW auch gehen. Und ich glaube, den werden sie auch gehen. Und dann machen sie alles richtig.
Den gehen sie ja im Endeffekt eigentlich
schon. Ja, im Grunde schon.
Lass mich gerade ganz kurz bitte ausreden. Allein dadurch, dass ja der Inner Circle schon seit der ersten Episode von Dynamite eigentlich so ein großer Faktor gewesen ist, finde ich, haben sie schon von Anfang an klar gemacht, dass Stables bei ihnen eine große Rolle spielen. Und da drumherum haben sich ja immer wieder Gegner gebildet und Fraktionen gebildet. Egal, ob es jetzt auch sowas wie die Best Friends gewesen sind, wo dann eben Jericho und Orange Cassidy dann eben, ich sag mal, Best Friends und Orange Cassidy, nicht unbedingt ein klassisches Stable, aber zumindest ein Freundeskreis, wo dann eben Orange Cassidy kurzzeitig rausgenommen worden ist und dann eben gegen Jericho zu fehlen. Trotzdem war die Verbindung immer da. Und ich glaube, das ist auch was ganz wichtig ist, dass nicht unbedingt immer die Stables im Vordergrund stehen müssen, aber manchmal ist es vielleicht auch ganz cool, wenn man eben diese Gruppierung noch im Hintergrund hat, einfach um auch visuell für größere Bilder zu sorgen. Ich meine, es ist schön, dass sich zwei Leute prügeln, vielleicht auch, dass sich vier Leute prügeln, aber es wirkt doch auch im TV viel, viel besser, wenn du da 10 Leute irgendwie hast, die sich miteinander prügeln oder 6 oder 7 oder 8 Leute. Ich glaube, da kann man dann eben auch visuell, was die Produktion angeht, kann man da viel, viel mehr draus machen, als wenn du immer nur Einzelwrestler hast, wo du dann künstlich Securities mit reinbringen musst oder dann schreit jemand, los, bring den Lockerroom raus und dann muss irgendwie die Leute irgendwie getrennt werden. Ich denke, dass man da auch, was so die Produktion und was die TV-Aufnahmen angeht, viel mehr machen kann und auch viel mehr Möglichkeiten hat, kleinere Angles zu stricken innerhalb der Gruppierung. Da wird jemand verletzt, da wird jemand hinterrücks attackiert, du weißt als Zuschauer automatisch, da ist eine Bande irgendwo, da ist eine Freundschaft zwischen den Leuten. Entsprechend kannst du da eine Rachegeschichte erzählen. Du kannst auch innerhalb der Gruppierung natürlich die Zerwürfnisse darstellen. Und ich finde das bei AEW, ja, es ist viel, aber wie gesagt, bei New Japan ist es ganz, ganz ähnlich. Aber man nutzt es bislang noch recht gut, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man hat nur Stable Wars, sondern Stable Wars sind ja wirklich dann nur angesetzt, wenn es wirklich um was geht. Und das war ja hier beim Inner Circle und bei Pinnacle war das ja eben der Fall. Diese Feder hat sich so lange aufgebaut, über Monate mit MJF, der den Inner Circle infiltriert hat, der dann ja quasi den Swerve vom Inner Circle in nochmal einen Swerve verwandelt hat und seine eigene Gruppierung mitgebracht hat. Das fand ich so clever. Und das war auch was, womit eigentlich niemand gerechnet hatte. Und das hat man gut aufgelöst. Und das ist eine Sache, es muss der Stable War nicht immer im Mittelpunkt stehen, sondern der kann auch, oder beziehungsweise die Stables können dann eben auch ruhig in den Hintergrund rücken. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man das Wrestling-Motiv des Stables, der Gruppierung, dosiert einsetzt, dass das auch in einem vollgepackten Roster wie von AEW eine große Rolle spielen kann. Shaggy zum Beispiel die Factory. Nicht das geilste Stable, aber es ist eine Möglichkeit, auch Leute zu präsentieren, die vielleicht ansonsten keinen Spot bekommen hätten.
Ja, ganz genau. Und ich finde das Stable schon ganz, das funktioniert schon ganz gut. Also Cutie Marshall macht seine Sache hervorragend, das hätte ich nicht gedacht. Und ich habe ihn jetzt schon mehrmals erwähnt in anderen Podcasts, Aogo ist ein kommender Star, wenn er so weitermacht. Aus dem kann echt was richtig Großes werden. Und ich glaube, den präsentiert man deswegen ja auch so besonders innerhalb dieses Stables. Und auch mein Zwillingsbruder Nick Comerotto ist auch jemand, den ich irgendwie echt ganz gerne sehe. Warum lachst du?
Nur weil der Facebook-Algorithmus da irgendwie auf dich angesprungen ist.
Ja, Facebook hat mir vorgeschlagen, dass ich mich da markieren soll auf einem Bild von AEW, weil das ich scheinbar bin. Das stimmt. Das hatte ich gar nicht im Podcast erzählt, glaube ich. Das habe ich Olaf geschickt, aber das war schon sehr witzig. Ich dachte, hä?
Aber da wir gerade auch bei Zwillingsbrüdern sind, Entschuldigung, und du Cutie Marshall erwähnt hast, ich finde, Cutie Marshall sieht auch sieht Chavo Guerrero sehr, sehr ähnlich. Bin ich die Einzige, die das sieht?
Ja. Verdammt. Ja, vielleicht den gleichen Friseur. Haben vielleicht den gleichen Friseur.
Ich finde, die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Und das irritiert mich auch immer sehr, wenn ich ihn sehe. Aber ja gut, dann bin ich wohl die Einzige.
Können wir doch mal die Hörer fragen. Schreibt uns doch mal, was ihr denkt. Findet ihr, dass die beiden sich ähnlich sehen? Hat Mella da recht? Oder sehen für Mella alle Männer mit Bart einfach so aus? Das ist die andere Frage.
Genau. Sehe ich Gespenster? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ich habe zum Abschluss unseres Stable War Themen-Podcasts hier, unser Hauptthemas, habe ich noch so eine kleine Fantasy-Booking-Geschichte. Also wenn man zwei Gruppierungen nehmen würde aus der Wrestling-Historie, wen würdet ihr da gerne mal nebeneinander sehen? Ich fange einfach mit dem Shaggy an.
Naja, man sollte schon auf jeden Fall die Horsemen auf der einen Seite haben. Die würde ich gerne sehen. Und ich glaube, ich würde gerne die Horsemen gegen ich glaube, die Horsemen gegen die Hart Foundation fände ich mal ganz spannend.
Mella?
Ich hatte natürlich auch instinktiv die Horsemen im Kopf. Aber jetzt kommt der Witz. Mein zweiter Gedanke als Gegenpart war dann Evolution. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man ja ein Ric Flair on a Pole Match machen. Oder ähnliches. Weil, ja, da hätte man halt das Problem, dass Ric Flair einfach mal in beiden Stables war. Aber aus irgendeinem Grund war das jetzt mal gerade mein so erster spontaner Gedanke, dass das irgendwie interessant wäre. Ich kann aber nicht erklären, warum.
Wir müssen Ric Flair klonen.
Wollen wir das?
Nein, ich glaube, einer reicht.
Oh, jetzt könnte ich was Böses sagen. Also man könnte ja einfach Charlotte nehmen. Ich meine, die... Oh, nein, ich werde jetzt nicht weiterreden. Das wird sonst böse. Das wird gemein.
Ich fände sowas wie die Undisputed Era, als es sie noch gab, gegen D-Generation X fände ich mal ganz spannend. Auch wenn das Es ist zwar körperlich so ein kleiner Unterschied irgendwie da um 20 Zentimeter, aber trotzdem fände ich das so als rein von Attitüde her und von den Generationen her fände ich das eine spannende Geschichte. Und da auch die Frage an euch da draußen, also welche Gruppierung würdet ihr denn gerne mal gegeneinander sehen? Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal irgendwas nachgespielt auf der Konsole oder sonst irgendwas. Welche Stable Wars fallen euch da ein? Schreibt uns das gerne bei YouTube in die Kommentare oder schickt uns an fragen@headlock.de. Und damit sind wir an der Stelle durch mit dem Hauptthema und springen hier einmal flugs zu den Fragen. Fragen schickt ihr uns an fragen@headlock.de. Können Sie auch einfach bei Discord bei uns posten. Da haben wir einen eigenen Kanal dafür, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Schaut da gern vorbei. Und gerade auf Discord habe ich da auch wieder einen Aufruf gestartet, da sind wieder einige Fragen bei rumgekommen und fangen wir doch da einfach mal hier oben an. Der Aldi Made Warrior fragt per Discord, wäre Wrestling Deutschland noch erfolgreicher, wenn es zu einer anderen Zeit im TV laufen würde? Ich erinnere mich an die RTL 2 Tele5 Zeit, da kam das, meine ich, immer Sonntagnachmittags, das war nur eine ganz kurze Zeit, wo das tatsächlich sonntagsnachmittags lief, dann ja. Wurde die Landesmedienanstalt nämlich darauf aufmerksam. Somit stößt man da als Kinder, Jugendlicher eher drauf als abends um 22, 23 Uhr. Siehst du, das ist nämlich das Ding. Also das lief nämlich davor, meine ich, Shaggy, samstags, kann das sein? Samstags abends um 10, 19 Uhr, glaube ich, lief es ansonsten. Die haben diese Zeit, nachmittags war nur ein ganz kurzer Slot.
Das war wirklich nur ein kurzer Slot. Das war relativ schnell wieder weg vom Nachmittag. Also soweit ich mich erinnern kann, Ultimate Warrior, kannst uns ja noch mal schreiben, ob das ob das bei dir anders in Erinnerung geblieben ist. Bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich nicht lange nachmittags lief, dass sich gerade hier in Deutschland da einige Stimmen darüber aufgeregt haben, dass das nicht im Nachmittagsprogramm laufen soll. Und der große Erfolg war ja auch, als es auch später lief, letzten Endes dann. Also ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich meine, wenn du als, klar, du mal rein selbst oder so, ist wahrscheinlicher als Jugendlicher, dass es, wenn es nachmittags stattfindet, als am Abend. Aber auch da hatte man die Möglichkeit. Also ich würde nicht behaupten, dass das der Grund wäre oder dass ein Turbo-Boost wäre, um Wrestling wieder erfolgreicher zu machen. Ich glaube, die Zeiten sind auch rum. Erstmal.
Das ist eben auch die Frage. Ich glaube auch nicht, dass es am TV-Slot liegt, sondern ich glaube auch, dass es ein bisschen beim Zeitgeist verschuldet ist. Vielleicht auch ein bisschen am Budget von WWE oder von AEW. Also die Werbeaktionen sind jetzt ja nicht so umfangreich, wenn man ehrlich ist. Mella, wie siehst du das? Glaubst du, wenn das jetzt, wenn WWE oder für mich ist auch AEW irgendwie zu einer Primetime laufen würde, glaubst du, das würde dafür sorgen, dass Wrestling stärker geschaut würde oder wäre das einfach nur ein Rockkrepierer, was die Quoten anging?
Ich sehe das ähnlich wie Shaggy. Also als ich wieder angefangen habe zu schauen, lief das meines Wissens freitags abends um 10, also 22 Uhr. Und ich bin tatsächlich beim Durchseppen drauf gestoßen. Gut, ich war jetzt auch schon so 17, 18, also kein Kind mehr.
Du durftest so lange aufbleiben. Aber,
ja, ich war schon groß. Also ja, vielleicht würde man eher drüber stolpern, aber ich denke, wenn man sich für Wrestling interessiert, dann wird man das egal wann schauen. Und wir leben ja auch in Zeiten des Internets. Also ich kenne eigentlich niemanden, der kein Internet hat. Dementsprechend, wenn man das sehen möchte, gibt es immer Mittel und Wege. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch sowas wie das WWE Network. Von daher, ich denke, wenn man es schauen möchte, dann wird man es auch schauen. Und wenn nicht, dann nicht. Und dass da der Timeslot eher weniger mit zu tun hat. Aber ich fand den Ansatz von dir, Olaf, ganz interessant, weil ich erinnere mich auch als Kind, dass ich viel, viel mehr Werbung von damals WWF im Fernsehen gesehen habe für irgendwelche Produkte, Actionfiguren und Konsorten, was ich heute gefühlt gar nicht mehr sehe. Also ich muss auch gestehen, ich schaue wenig, in Anführungszeichen, echtes TV mehr. Also ich nutze da eher Streamingdienste. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich da in den letzten Jahren viel an Werbung gesehen hätte. Und ich muss dir da eben zustimmen, Olaf. Ich glaube, das könnte eher daran liegen.
Ich glaube, wenn man den deutschen Markt aktuell wirklich als wichtig erachten würde, würde man da mehr für tun. Was vieles angeht. Klar, man hat jetzt irgendwie Kooperation mit Bild, gerade was Richtung WrestleMania ist ja wieder ein bisschen mehr passiert, aber auch mit Sport 1 zum Beispiel. Man hat wieder ein paar Medien, die da regelmäßiger darüber berichten. Aber so richtig, dass man da, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass WWE oder auch AEW da wirklich versuchen, die Aufmerksamkeit zu greifen, sondern die machen eben das, was irgendwie notwendig ist. Aber man versucht dann jetzt nicht wirklich zu expandieren. Das fehlt mir eben da wirklich so ein ganzes Stück. Und deswegen glaube ich nicht, dass die TV-Zeit da was ausmachen würde. Abgesehen davon, dass es ja auch mit Jugendschutz da Probleme geben würde. Ich glaube, Wrestling dürfte, glaube ich, auch gar nicht früher laufen als 22, 23 Uhr. Und hey, also ich habe Wrestling damals geschaut, nämlich nach dieser Zeit, wo das nachmittags lief, lief das nachts um 24 Uhr oder teilweise noch später. Und dann lief doch die 090er-Werbung dazwischen, wer sich daran
noch erinnert. Oh ja, wer kennt sie nicht von damals oder auch heute noch, wer weiß.
Ich kann mich nicht erinnern. Ich hab das, ich weiß das nicht mehr. Was war das?
Du kannst dich nicht mal als Wrestling erinnern, meinst du?
Nee, an 090-Nummern, das weiß ich nicht mehr.
Der Hollymaus hat hier per Discord gefragt, Mick Foley twitterte, dass WWE endlich eine eigene Women's Brand benötigte und zog da sogar den Vergleich mit AEW, hat sinngemäß geschrieben, bevor euch AEW das, diese Idee wegschnappt. Wie steht ihr dazu? Mella, glaubst du, das wäre etwas, was für WWE interessant wäre? Also ich habe ja den Vergleich gebracht, sie schaffen es ja noch nicht mal einen regelmäßigen Damen-Pay-Per-View auf die Beine zu stellen. Was wollen sie dann mit einer eigenen Brand?
Das ist sehr richtig. Also ich sehe das wirklich ganz genauso. In meinen Augen wäre das ein ganz großer Schuss in den Ofen. Also gerade momentan, wo WWE wieder offensichtlich sehr wenig auf ihre Women's Division gibt in den, im Main Roster, wäre das eventuell sogar, also würde es diese Situation sogar noch verschlimmern, weil man einfach den Leuten eine Sache aufs Auge drücken würde, die in meinen Augen wirklich unnötig ist. Also wie du schon sagst, sie schaffen es ja nicht mal, einen regelmäßigen Frauen-Pay-Per-View auf die Beine zu stellen, dann eine ganze Women's Brand aus dem Boden zu stampfen. Ich glaube, das würde in einer Katastrophe enden. Also klar, die Nachfrage poppt immer mal wieder auf. Wir wollen mehr Frauen, wir wollen besseres Frauenwrestling etc. Aber ich glaube, das wäre auch einfach ein Overkill. Ich sehe das wie du, man sollte erstmal versuchen, einen regelmäßigen Pay-Per-View auf die Beine zu stellen. Ich meine, wir hatten Evolution. Und ich war auch von dem Pay-Per-View gut unterhalten. Also wir hatten ja auch das Mae Young Classic-Finale in der Show zwischen Tony und jetzt komme ich gerade nicht drauf. Io? Ich müsste Io gewesen sein, Io Shirai. Ich meine, es war Io Shirai.
Ich meine auch.
Und ich habe dann wirklich nicht verstanden, warum das nicht weitergeführt wurde. Ich meine, das Roster ist voll mit Frauen, von talentierten Frauen. Und es passiert einfach nichts. Und gerade ist das wieder an so einem Punkt, an dem man da so ein bisschen als Ladies Wrestling Fan so ein bisschen frustriert ist. Also ich gerade auch als Teil davon verstehe das nicht so ganz, weil man war mal eine Zeit lang an einem Punkt, an dem es wirklich bergauf ging und an dem man sich gefreut hat, dass die Frauen jetzt auf diese Art und Weise präsentiert werden, eben zum Beispiel mit Evolution, dem Frauen-Pay-Per-View. Und schlagartig war das wieder vom Tisch. Und jetzt dann noch ein ganzes Frauen-Brand aus dem Boden zu stampfen, würde wahrscheinlich dasselbe Ergebnis haben wie mit 205 Live. Es würde niemanden interessieren.
Ich glaube auch, es wäre ein bisschen zu viel. Also man kann ja auch gar nicht alles verfolgen. Aber Shaggy, trotzdem, Mella hat gerade den Punkt aufgebracht. Man hatte eine Zeit lang, wo man das Gefühl gehabt hat, dass WWE das Damenwrestling wirklich pushen möchte, dass man es forcieren möchte. Derzeit hat man das Gefühl, man bekommt jetzt hier mal einen WrestleMania Main Event am ersten Tag. War ein tolles Match, Bianca Belair gegen Sasha Banks. Gar keine Frage. Aber man hat trotzdem derzeit nicht das Gefühl, dass das Damenwrestling absolut prominent in den Shows dargestellt wird. Und eine eigene Brand, wie gesagt, ich sehe das sehr, sehr kritisch und sehr skeptisch. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, eine eigene Brand braucht es einfach auch nicht. Warum? Es sollte gleichberechtigt dargestellt werden mit den Männern auch in einer Show. Und ich sehe das nicht ganz so, wie ihr das gesehen habt. Klar, haben die großen Damengeschichten, die sind jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber so insgesamt die großen WWE-Geschichten sind doch auch eigentlich schon eher so lange her. Lassen wir mal Roman Reigns außen vor. man hat ein paar Charaktere, mit denen man ja Geschichten erzählt, aber alle Geschichten, sei es ob Mann oder Frau oder viele zumindest, funktionieren einfach im Moment gar nicht so gut bei der WWE. Ich glaube, das ist eher so das Problem. Man hat ja auch im letzten Jahr mit Bayley und Sasha Banks, die hat man ja wirklich sehr präsent in den Shows gehabt. Die sind ja damals auch als Tag Team Titelträgerinnen sogar auch in beiden Shows immer gewesen und die waren tatsächlich ein Eckpfeiler jeder Show und haben da auch sehr, sehr gut unterhalten. Also das im letzten Jahr war da ja schon viel Damenpräsenz schon und ich finde auch den WrestleMania Main Event hat man nicht einfach so hingeworfen, sondern den hat man zum Teil ganz gut aufgebaut, dann hat man wieder was weggenommen, aber auch das war ein würdiger Main Event in einem tollen Match mit zwei Damen, die auch wirklich gut dargestellt wurden. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie ihr, aber dass die WWE insgesamt aus dem Produkt mehr machen müsste und nicht nur bei den Damen, das ist klar, das unterstütze ich so und demzufolge würden dann auch die Damen sicherlich präsenter zu sehen sein, aber ein eigener Brand, den sehe ich nicht und den brauche ich auch nicht. Also das macht man in Japan ja gerne, aber ansonsten mischt man das doch, warum nicht?
Ich muss dir übrigens auch widersprechen. Ich finde nicht, dass man Sasha Banks gegen Bianca Belair gut aufgebaut hat.
Zum Teil. Am Anfang die ersten zwei Wochen und dann ging es wieder runter. Aber es war trotzdem ein würdiger.
Das war ein tolles Match. Ich will nichts von dem Match wegnehmen. Ich fand den Aufbau nur echt nicht gut.
Ich fand ihn aber auch nicht so schlecht.
Doch. Also, ich ja. Du darfst ihn aber auch nicht so schlecht finden.
Ja.
Der André fragt hier eine Frage an uns beide, Shaggy. Seit dem grandiosen Ric Flair Karriere-Podcast habe ich richtig Lust auf einen Podcast über die Geschichte der Four Horsemen. Haben wir heute schon kurz drüber geplaudert. Und würdet ihr mir zustimmen, dass Jeff Jarrett das am wenigsten in diese Gruppierung passende Mitglied war? Oder habt ihr einen anderen Favoriten? Ich schaue gerade viel WCW der Mitte 90er und finde, dass da absolut keine Chemie vorhanden war. Ganz kurzer Hinweis, Karriere-Podcast zu Jeff Jarrett hatten wir jetzt dieser Woche oder in der vergangenen Woche in den Helden aus der zweiten Reihe. Und Shaggy, der André hat ja geschrieben, er schaut ab Mitte der 2000er. Ich glaube, er hat was übersehen.
Ja, da hat er auf jeden Fall was übersehen. 2000er. Genau. Und ich finde auch, dass Jeff Jarrett eigentlich ganz gut in die Gruppierung letzten Endes gepasst hat, obwohl von Anfang an ja auch klar war, dass er nicht lange in diese Gruppierung bleibt. Deswegen hat man es da auch so in der Art und Weise aufgebaut, wie man es dann da getan hatte. Ich fand schon, dass er gut hingepasst hat auf seine Art und Weise. Klar war er vorher auch schon ein größerer Name und es war dann auch anders, ihn da zu integrieren. Aber wir sprechen, glaube ich, von dem gleichen, der deutlich das schlechtere Mitglied oder das schlechteste mit Abstand Mitglied der Four Horsemen war. Ich spreche nicht von Steve Mongo McMichael, der auch sicherlich nicht ein Glanzlicht war, aber der irgendwie auf irgendeine seltsame Art und Weise da schon reingepasst hat. Wir sprechen natürlich beide, oder ich sag's einfach, oder? Paul Roma, das ist natürlich. Mit Abstand das schlechteste Four Horsemen-Mitglied, der hat da überhaupt nicht reingepasst in diese Gruppierung. Also, Jeff Jarrett, okay.
Ja. Der war ja nur ganz kurz in der Storyline drin und er war ja auch nie so richtig offiziell dabei. Er ist ja immer gefragt worden, aber er war ja eigentlich nie so richtig da drin. Also wenn man bei Wiki schaut, da steht auch, er war nie offiziell ein Mitglied. Aber Paul Roma war es und Paul Roma hat halt da überhaupt nicht reingepasst. Nee. Einfach nur nein.
Ich find's ganz witzig, dass wir jetzt so beim Thema mehr oder weniger Odd One Out gelandet sind. Ich habe bei dem Thema spontan Rick Rude bei der DX im Kopf, der überhaupt nicht reingepasst hat. Also Rick Rude im Anzug mit der so hinter Michaels und Hunter steht und der eigentlich genau das repräsentiert, wogegen die sind. Also ja, das fand ich persönlich dann schlimmer als Jeff Jarrett bei den Horsemen.
Na, ich finde, Rick Rude hat da schon irgendwie auf eine seltsame Art und Weise auch hingepasst. Der war ja auch quasi ganz am Anfang dabei. Das war ja ein Gründungsmitglied der DX am Anfang. Also der war ja wirklich von Anfang an dabei und dann halt nur wenige Wochen, bis er dann auch ja den Turn zur WCW gemacht hat damals. Ich fand schon, dass das in irgendeiner Art und Weise so der Ruhepol da irgendwie war. Ich fand das schon irgendwie passend.
Ja, und der André hat uns auch noch eine Frage geschickt bezüglich Daniel Bryan. Und die Frage, auch wenn die noch in dieser Woche kam, die ist schon wieder so ein bisschen abgelöst worden. Ich habe im Magazin-Podcast auf Patreon und Steady habe ich gesagt, dass ich Daniel Bryan nicht unbedingt bei NXT sehen möchte. Hab da ja auch gesagt, sinngemäß, dass ich finde, dass NXT sich erstmal auf sich selber konzentrieren sollte und nicht noch jemanden aus dem Main-Roster quasi bekommen sollte. Jetzt heißt es ja, dass Daniel Bryans Vertrag ausgelaufen ist und WWE sich darum bemüht, dass er den Vertrag verlängert. So, ich stelle die Frage jetzt mal ein bisschen um. Mella, wo willst du Daniel Bryan gerne sehen? Ist er jemand für NXT? Ist er jemand für Raw? Ist er jemand, der vielleicht von WWE weggeht und vielleicht noch mal seine Abschiedstour durch New Japan, AEW und ich weiß nicht was macht und einfach das macht, was er gerne macht, nämlich Wrestlen?
Ich würde Daniel Bryan gerne als Trainer oder Agent beim Main Roster sehen. Also ich sehe das nämlich ähnlich wie du. Also ich brauche ihn jetzt tatsächlich nicht bei NXT, weil ich glaube, wie du schon sagst, NXT sollte sein eigenes Süppchen kochen und nicht jetzt die Hände aufhalten für einen Daniel Bryan, der dann die Aufmerksamkeit eher auf sich ziehen würde, weil ich finde, NXT macht das schon ganz gut und die brauchen einen Daniel Bryan auch einfach nicht. Und wie gesagt, ich würde Daniel Bryan sehr, sehr gerne als Trainer oder ähnliches sehen. Einfach, weil der Mann so viel Erfahrung und so viel Wissen hat, dass er weitergeben kann. Und klar, er ist jemand, der selber gerne selber catchen möchte, das ist klar. Das ist sein Lebensinhalt, das hat man jetzt oft genug gesehen, gehört und das fühlt man auch und sieht man auch. Aber ich persönlich würde ihn jetzt gerne in einer nicht aktiven Rolle mehr sehen. Also klar, ich schaue ihm gerne beim Catchen zu, keine Frage. Aber ich denke, das Produkt würde davon auch sehr viel profitieren.
Shaggy, wie siehst du das?
Na, ich habe ja damals schon im Magazin versucht, dir da heftigst zu widersprechen. Ich bin ja jemand, der NXT wirklich intensiv auch verfolgt und da auch tief drin ist. Und ich muss sagen, ich würde einen Daniel Bryan da unglaublich gerne bei NXT sehen. Da gibt es so viele coole Möglichkeiten, die man ihm erzählen kann. Und ich glaube, er ist ja jemand, Mel hat es gesagt, der wrestelt halt noch gern, aber so langsam merkt er auch selber, dass er jetzt sich auch auf die Familie konzentrieren würde. Der wird jetzt sicherlich nicht mehr so viele Matches bestreiten wollen insgesamt. Und der wird bei NXT hätte der noch einige coole Ideen und klar, langfristig gesehen will ich ihn auch unbedingt als Trainer oder Agent sehen. Ich glaube, der wird einen neuen Vertrag mit der WWE aushandeln, wo er bei NXT antreten wird und man wird ihm die Tür aufhalten und das ist der Erste, der es dann wirklich geschafft hat, auch parallel möglicherweise bei New Japan anzutreten. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Daniel Bryan der Erste ist, der quasi das schafft, so einen Vertrag auszuhandeln mit der WWE und dann auch woanders zu sehen sein wird. Die WWE öffnet die Türen. Daniel Bryan könnte ein Türöffner sein für solche Möglichkeiten. Das würde mich sehr freuen.
Fände ich eine spannende Möglichkeit. Also natürlich wären da noch viele Dream-Matches irgendwo offen. Und ich weiß, dass ein Daniel Bryan, einmal interviewen, glaube ich, dürfen. Einmal war es, glaube ich, nur bei der Gamescom. Und das war in dieser Zeit, wo er eben nicht aktiv gewesen ist. Und da hast du gemerkt, wie sehr er drunter gelitten hat, dass er eben nicht wresteln kann. Und ich glaube, auch wenn er jetzt weiß, dass vielleicht andere Prioritäten wichtiger sind, dass er vielleicht hier und da auf seinen Körper Acht geben müsste, etwas mehr darauf Acht geben müsste, als er das im Ring tun könnte, ich glaube trotzdem, dass der noch so eine Bucketlist hat, also gegen den er noch mal in den Ring steigen möchte, bevor er wirklich dann die Stiefel an den Nagel hängt. Ich fände diese Möglichkeit, Shaggy, die du gerade angesprochen hast, fände ich geil. Und deswegen tue ich mich auch schwer damit, Daniel Bryan jetzt schon in so eine Non-Wrestler-Rolle zu stecken, weil ich glaube, der möchte noch catchen. Und ich glaube, dass der früher oder später irgendeine Rolle als Producer oder Agent übernehmen wird. Aber ich glaube, dass der erstmal noch ein paar Matches bestreiten wird und dann aber wahrscheinlich eher bei WWE vielleicht auch mal für eine kurze Geschichte bei NXT möglich. Ich möchte ihn nur nicht als Dauergast quasi in dem Produkt sehen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich möchte ihn, wenn dann, vielleicht mal so als besonderer Farbtupfer für eine große Fehde vielleicht, die er da noch mal starten könnte, wenn das passt gegen den entsprechenden Gegner. Dann ja, aber ich will nicht, dass er dauerhaft da ist, weil ich glaube, das braucht NXT nicht. Und ich glaube, das kann dann vielleicht auch nicht nur den NXT-Talent gut tun. Ansonsten, bei Raw, ich will nicht bei Raw sehen. Das ist momentan ganz furchtbar bei Raw. Da möchte ich nicht Daniel Bryan auch noch sehen. So gut er ist und so tolle Matches er da bringen kann, aber momentan ist Raw einfach nicht gut. Und vielleicht aber dann auch da, vielleicht geht er dann da in den kreativen Bereich und vielleicht kann er da ein bisschen Ordnung mit reinbringen. Drei kurze Fragen haben wir hier noch vom AIC91, auch per Discord. Und zwar, welche NXT-Fehde ist für euch die beste aller Zeiten und warum? Da fange ich mit der Mella an.
Kommt mir spontan Ciampa gegen Gargano in den Kopf. Einfach, weil irgendwie habe ich es heute mit der Zeit, aber ich finde, die haben sich da lange genug Zeit gelassen, das wurde gut aufgebaut. Diese ehemalige Freunde-Story, die ja eigentlich immer sehr gut funktioniert oder fast immer, Plus ich mag es, wie intensiv das war. Also sowohl von der Story an sich als auch eben von den Matches. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam.
Hätte ich genauso gesagt. Also Gargano gegen Ciampa ist, glaube ich, die Fehde, die NXT geprägt hat über sehr lange Zeit. Erst die DIY-Geschichte, der Bruch und so weiter und so fort. Man hat da mitgelitten, man hat die verschiedenen Karrierewege da begleitet, Verletzungen, Hochs und Tiefs, Titel und so weiter und so fort. Ist für mich Ciampa gegen Gargano. Shaggy, siehst du das anders?
Ja, ich sehe es anders. Und zwar einfach, ihr habt angesprochen, ja, das war eine lange Fehde. Hat sich die WWE lange auch Zeit, der Fehde und der Geschichte lange Zeit gegeben. Aber ich muss leider sagen, auch zu lange. Weil am Ende war man, ich mir zumindest, und ich weiß, dass es viele damals auch waren, der Geschichte so ein bisschen überdrüssig am Ende. Die Geschichte war super und das ist sicherlich eine der besten und größten Fehden in der Geschichte von NXT. Für mich persönlich allerdings ist es eine andere Fehde einfach, weil ich auch, und ich mache ja mich oft über Olaf lustig, nicht aufgrund seiner Größe, darüber kann ich mich lustig machen, nee, weil er ja auch, ich sage ja immer, er ist ein Wrestling-Nerd und das bin ich ja im Grunde auch. Deswegen für mich eigentlich, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, eben als ihr da geredet habt, glaube ich, meine Lieblingsfehde bei NXT war tatsächlich Kevin Owens, Sami Zayn. Einfach kurz, knapp, die beiden mit der Vorgeschichte, mit dem Moment des Turns ganz am Anfang. Das hat mir, glaube ich, ganz, ganz gut gefallen.
Ja.
Ja, also es ist schwierig, sich auf einen festzulegen. Nachdem ich es ausgesprochen habe, fand ich es auch nicht mehr ganz so cool wie vorher. Aber es ist wirklich schwierig, sich da auf eine Fehde einzulassen.
Er fragt noch, wer ist für euch aktuell der unterhaltsamste Wrestler in Bezug auf Promos und Segmente? Und da fange ich wieder mit dem Shaggy an.
Das ist für mich in dem Fall ganz einfach zu beantworten. Wenn ich mir alle Ligen anschaue, und ich verfolge ja wirklich viel, auch Japan und auch die Indies immer noch so ein bisschen, gibt einen Wrestler, der für mich aktuell der unterhaltsamste Wrestler ist in Bezug auf Promos und Segmente. Ich feiere jedes einzelne Segment. Ich feiere den Charakter sehr. Auch die Matches sind gut. Es ist natürlich niemand Geringeres als Cameron Grimes. Ich finde den einfach fantastisch. Ich liebe ihn und gerade so die aktuelle Rolle, die er spielt, also das ist genau Unterhaltung, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie gerne sehe. Und das erfüllt ja 100% für mich aktuell der unterhaltsamste Wrestler in dem Bereich auf jeden Fall. Cameron Grimes, to the moon.
Ich habe übrigens gesagt, du verarschst uns jetzt hier alle und sagst jetzt Peter Avalon.
Nee. der kommt vielleicht in die Top 5, aber nicht auf Platz 1. Nee, das ist eine ernst gemeinte Frage. Das ist einer meiner Lieblingshörer, von dem würde ich sagen, die beantworte ich auf jeden Fall auch richtig. Nee, es kommt einfach auch niemand an Cameron Grimes aktuell vorbei. Und ihr könnt auch nichts anderes sagen, ich bin gespannt.
Einer deiner Lieblingshörer? Oder ist er schon Top 5, Shaggy?
Ja, einer meiner Top 5 Lieblingshörer auf jeden Fall. AIC91.
Genau.
Ich glaube, das ist ein Bot.
Nee, ist es tatsächlich nicht. Oder wenn es ein intelligenter Bot, ich habe schon mit ihm geschrieben.
Okay, aber dann würde ich mir fragen, warum haben dir denn deine Eltern so einen komischen Namen gegeben?
Die Frage ist auch, ist es ein sehr intelligenter Bot oder ist Olaf ein sehr dummer Mensch?
Also, hallo? Ich kenne Olaf und muss sagen, ja, beides ist möglich.
Dann sind wir wieder bei Headlock, dem Pro-Mobbing-Podcast.
Nein, pass mal auf. Wir können es ja auch erklären, weil wir mögen dich ja auch sehr, aber es ist ja auch erwiesen, je kleiner das Gehirn, umso weniger Platz ist darin. Das könnte eigentlich nur dein Problem sein. Aus dem, was du hast, machst du schon das Beste.
Ach so.
Also ich würde jetzt gern auch die Frage beantworten. Genau,
Mella, beantworte mal die Frage.
Du hast sie doch schon für uns alle beantwortet. Da kommt ja kein Weg dran vorbei.
Nein. Also ja, Cameron Grimes ist auch sehr unterhaltsam, aber ich möchte ein Tag-Team ins Spiel bringen, und zwar RK-Bro. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ich kann nicht erklären, warum, weil es ist tatsächlich einfach nur absurd. Aber ich mag absurde Sachen. Und ich finde das sehr, sehr witzig.
Ich sag MJF. So. Also, weil ich finde, der für die jungen Jahre, die der Typ jetzt erst im Business ist und so die Eier da demonstriert und in jedem Interview irgendwo abliefert, die Matches gut aufbaut, seinen Charakter sogar bis über Social Media und zu Fantreffen und so zieht, der ist für mich jemand, da freue ich mich über jedes Segment, was wir mit ihm haben, und ist auf jeden Fall jemand, der da für mich in die Kategorie fällt. Und über den wir demnächst einen Breakout-Podcast machen.
Bella. Da du aber gerade Social Media auch noch ins Spiel bringst, auch Randy Ortons Twitter-Game ist on point regelmäßig.
Das stimmt.
Also auch in Bezug auf darauf, wie gesagt, RK-Bro.
Na gut. Just saying. Und es wird noch gefragt, welches Theme ist momentan euer Favorit bei den aktiven Wrestlern bei WWE und AEW? Ist es das neue von Roman Reigns? Wahrscheinlich nicht. Mella, was ist dein aktuelles Lieblingstheme bei WWE und AEW?
Ja, nicht Roman Reigns. ich habe bei WWE gerade gar keins, muss ich sagen. Also WWE ist da in kürzester Zeit sehr, sehr wieder zu sehr generic Themes übergegangen. Deswegen, WWE habe ich gar keins. Also am ehesten vielleicht noch Sasha Banks oder sowas in die Richtung. AEW ist es natürlich auf Platz 1 ganz klar Judas.
Ja.
Aber knapp dahinter kommt auch schon Jungle Boy. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann immer an den Film mit Chris Farley denken muss, wie er auf der Palme hockt und hin und her schwingt. Und ja, das ist dann Kopfkino.
Shaggy, wie ist bei dir?
Auf jeden Fall muss man sagen, dass hier Tarzan Boy, was Mella gerade gemeint hat, und Judas definitiv zu den besten. Genau, nicht schlimm. Das ist ja Jungle Boy ist ja der Western.
Richtig,
definitiv zu den besten Themes auch gehören. Vielleicht sogar aller Zeiten. Die mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Aber ich freue mich sehr über diese Frage, denn tatsächlich kann ich sie das erste Mal wirklich richtig auch beantworten oder nachzudenken. Ich habe ein Theme, das glaube ich mein Lieblingstheme aller Zeiten sogar ist. Und das ist aktuell auch wieder in Benutzung. Einfach weil der Wrestler dieses Theme schon immer hatte und weil ich auch finde, das ist tatsächlich auch ein echter Song. Nicht irgendwie ein Song, der für einen Wrestler kreiert worden ist. Ich finde die Roman Reigns neue Roman Reigns Theme übrigens gar nicht so schlecht. Da gewöhnt ihr euch noch dran. Der passt, glaube ich, ganz gut zu ihm. Aber man muss sich auch noch dran gewöhnen. Nee, es ist ein anderer Song. Der ist eines meiner Top 5 Lieblingslieder aller Zeiten und das stimmt auch wirklich. Ich mag diesen Song sehr und ich finde, der passt auch so unglaublich gut. Ich mag natürlich Where's My Mind von den Pixies, die Theme Song, der neue Theme Song von Orange Cassidy. An dem Song kommt einfach kein anderer Song aktuell vorbei.
Ich habe mich inzwischen tatsächlich an den Song als Entrance-Theme gewöhnt, muss ich sagen. Ich habe am Anfang gesagt, das passt nicht und inzwischen mag ich es tatsächlich ganz gerne. Ansonsten bin ich aber bei AEW, da war lange Zeit das Cody Rhodes Theme war mein Favorit. Gerade in der Anfangsphase von AEW habe ich das wirklich geliebt. Dann hat er diesen komischen Snoop Dogg Mix gemacht. Jetzt finde ich es grauenvoll. Ich finde es absolut nicht mehr zum Anhören. Und deswegen ist es Judas bei mir, bei AEW. Bei WWE tue ich mich tatsächlich auch schwer mit, was so die Theme-Songs angeht, weil ich finde auch, dass da nicht so richtig geiles Material momentan dabei ist. Also weiß ich nicht. Shaggy, fällt dir da was bei WWE ein, wo du jetzt sagst, Mensch, das ist das Theme, da gehe ich total drauf ab. Also ich hatte lange Zeit Sami Zayn als ja. Klingelton. Das habe ich lange Zeit sehr geliebt, aber das ist inzwischen auch schon bei mir so ein bisschen totgenudelt.
Ja, Sami Zayn sind auch die ganzen Songs aus dieser Zeit irgendwie. Natürlich, die von Shinsuke war natürlich auch mal total over. Auch hier Robert Roots Theme-Song, das waren halt auch ganz, ganz tolle Songs. Aktuell, ja, von Sachen, die jetzt dazugekommen sind, da tut man sich tatsächlich schwerer letzten Endes. Aber da weiß ich auch nicht ganz genau, weil man sich da wirklich auf eins reduzieren müsste, was mir aktuell sehr, sehr gut gefällt, würde mir gar keins einfallen.
Du sprichst immer langsamer.
Ja, weil ich nachdenken wollte, ob mir noch was einfällt. Aber so, das sind alles die Songs aus der Generation davor. Wie hießen die nochmal? CFIO?
Ja, ja.
Die produzierten Sachen, die sind immer noch gut, letzten Endes, die funktionieren immer noch ganz gut, aber ansonsten weiß ich nicht. Bei NXT gibt's ein paar Songs, die ich gut finde, zum Beispiel Cameron Grimes Song natürlich, den von LA Knight, dem Ritter aus Los Angeles, dem Bruder von Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassungsfragen, dessen neues Theme finde ich total gut. Da sind einige dabei, die ich wirklich deutlich interessanter finde. Ich mag auch die neue Kyle O'Reilly Theme. Also da würde ich tatsächlich, würden mir sofort ein paar einfallen. Aber so aus dem Hauptroster tue ich mich schwieriger mit neuen Themes.
Ja, ist eben alles, wie Mella schon richtig gesagt hat, sehr generisch und irgendwie klingt das nicht so einheitlich. Also klar, auch bei Big E hat ja auch ein neues Theme bekommen, aber das gefällt mir auch irgendwie nicht. Also das ist ein bisschen schade, weil ich mag es ja eigentlich, wenn man sich so ein Theme anhört und wenn das irgendwie startet und du kriegst sofort Gänsehaut. Aber irgendwie ist da momentan nichts dabei. Und das fehlt mir auch so ein bisschen und das ist schade. So, aber ich würde sagen, damit sind wir dann an der Stelle durch. Wir haben noch eine Frage übrig von der Griddle. Die beantworten wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal sprechen wir über die erste Episode von SmackDown. Da ist die Mella auch wieder zugegen. Und da passt auch die Frage hervorragend zu. Die spielt nämlich auf die Geschichte zwischen dem Big Show und dem Big Bossman an. Dem Big Show klingt auch sehr merkwürdig. und da sprechen wir dann auch beim nächsten Mal noch drüber, beantworten wir die Frage gerne. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne, geht auf Discord, bei uns auf unseren Discord-Server und schaut da vorbei. Und natürlich, wenn ihr mit uns mittippen wollt, dann schaut gerne auf Kicktipp vorbei. kicktipp.de/headlockrunde, das ist unser WWE-Tippspiel und wir haben jetzt auch ein AEW-Tippspiel, das ist kicktipp.de/headlock AEW. Also schaut da gerne vorbei. Da gibt's auch was zu gewinnen. Wir machen da so Seasons einmal im Jahr, wollen wir dann da den Cut machen und da verlosen wir dann natürlich dann auch was Schönes an die Gewinner, dass da niemand mit leeren Händen da steht. Also zumindest nicht, wenn man oben auf dem Podium steht. Nächste Woche geht's hier weiter mit der Berichterstattung zu WWE WrestleMania Backlash. Da gibt's natürlich dann die Preview. Wir haben auf Patreon und auf Steady haben wir jetzt zuletzt die Helden aus der zweiten Reihe gehabt mit Jeff Jarrett. Wir haben das Magazin in der kommenden Woche wieder. Wir haben Breakout auch wieder am Start über MJF. Wir haben die Match-Review zu Blood and Guts. Also, wenn ihr uns mögt und ihr gern noch ein bisschen mehr Stuff hier von uns hören möchtet, dann schaut da gern vorbei, unterstützt uns da schon mit einem kleinen Betrag und ihr bekommt ein unfassbar reich gefülltes Podcast-Archiv von, wir nähern uns, glaube ich, den 500 Podcasts mit großen Schritten. Also, mehr als genug, um damit über den Sommer zu kommen. So, und damit ist mein Monolog hier zum Abschluss beendet. Ich frage wie immer, Mella, möchtest du noch etwas Abschließendes hier zu deinem Wochenend-Podcast-Debüt sagen?
Ja, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Mit euch beiden habe ich ja tatsächlich schon öfter gesprochen und ich freue mich schon, wenn dann mal vielleicht eine andere Gruppierung, ein anderes Stable am Start ist und ja, ich freue mich drauf.
Nächste Woche ist der David hier dann mit uns beiden dabei. Also du, ich und der David. Das wird wunderbar. Der Shaggy ist nicht dabei, der Shaggy ist dafür in Breakout wieder dabei.
There's only one thing that I hate, 'cause it's a bunch of crap. I hate web. War das, soll ich das dazu sagen oder hat das nicht ganz gepasst?
Das geht so.
Okay.
Dann an der Stelle, bevor noch mehr gesungen wird, das wird irgendwie, irgendwann müssen wir die Headlock-Karaoke-Show aufmachen. Also ich weiß auch nicht.
Ja, ja.
Mella, wenn du nächste Woche mit David dann sprichst, dann sag ihm doch mal, er soll unbedingt Judas singen. Da traut er sich bisher noch nicht. Aber wenn so eine junge, hübsche Frau ihm das sagt, mit deiner wunderbaren Stimme, dann wird David auch nicht drumherum kommen, das wirklich mal zu tun.
Wir können dann gerne ein Duett singen. Judas als Duett. Das ist doch großartig.
Mella, ich würde gerne mit dir ein Duett beim nächsten Karaoke-Party, wenn wir mal wieder bei der WXW zum Beispiel eine Karaoke-Party machen, dann singen wir zusammen ein Duett. Versprochen?
Ja, gerne. Ich hatte bis jetzt schon öfter Anfragen, habe schon das ein oder andere Duett gesungen, aber mit dir hatte ich leider noch nicht die Chance.
Das werden wir dann tun.
Wow.
Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch da draußen noch ganz viel Spaß bei Headlock und bei ganzen Wrestling, was ihr konsumiert. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.